Da mache ich auf und da sehe ich zwei Leute, mit denen ich in der Schule war und habe schon wieder keinen Bock mehr drauf. Ich freue mich total.
Ja, vielen cool. Dank. Ja. Sehr gerne. Da sind wir bei der ersten Was-wäre-wenn-Frage.
Also ich werde erstmal hier, muss ich erstmal hier den...
Okay, wartet. Warm machen? Hier, so? Okay, wartet. Oh. Aber das können wir eigentlich besser. Ja? Das ist ein bisschen aufgeregt, die Flaschen auch und so.
Aber ich finde es gut, dass so wirklich hochkarätige Alkoholiker-Tipps aus dem Publikum kommen.
Ja, cheers übrigens. Jedenfalls, was wäre, wenn, Fabian, wir es in dieses Album geschafft hätten? Also sind wir nicht, das kann ich vorab sagen, aber stell dir vor, wir wären drin. Es gäbe Sticker, Panini-Sticker aus den 80ern und so, mit unseren Gesichtern drauf und so.
Ich würde auf jeden Fall, ich könnte glücklich sterben, das wäre wirklich...
Dann hätten wir es geschafft, ne?
Ja. Ich will ganz kurz noch irgendwie euch mitnehmen auf diese Reise. Wie gesagt, ich dachte zweimal diese Woche, wir müssten absagen heute, weil ich... wirklich sehr, sehr kränklich, weil du hast mich gehört die Woche, wie ich gesprochen habe. Deswegen entschuldigt, ich merke, wenn ich länger rede, dass ich noch so ein bisschen Kratzen habe. Vielleicht muss ich da kurz mal pausieren. Und gestern Morgen, ich hatte Nachtschicht von Donnerstag auf Freitag und gestern Morgen beim ersten Kaffee des neuen Tages, da hatte ich eine Eingebung. Da dachte ich, unser Podcast, der lebt von dieser Gemütlichkeit, von dieser WG-Atmosphäre, die wir haben, seit wir in der WG gewohnt haben. Und ich dachte, warum eigentlich nicht Schlappen und Bademantel auf der Bühne? Also so... diese Gemütlichkeit wirklich komplett durchziehen. Und ihr ahnt nicht, wie viel Glück ihr habt. Ihr seid so haarscharf vorbei an Schlappen und Bademantel. Ja, also.
Wir könnten jetzt eine Community-Abfrage machen. Wer von euch wäre dafür, dass der Fabian mit Bademantel... Jetzt einmal bitte die Hände richtig hoch. Das ist die Mehrheit, würde ich sagen. Demokratisch entschieden beim nächsten Mal. Ne?
13.11. Krombacher Bademantel. Okay.
So sieht's aus, okay. Ja, Fabian, was machen wir denn heute so?
Ja, wir sind natürlich heute hier wegen True Crime, warum auch immer. Ich meine, klar, du kannst natürlich auch weiter von Panini-Alben erzählen oder von anderen Dingen. Aber letzten Endes möchten wir ja auch über blutige Dinge sprechen und dafür sind die Leute ja auch gekommen. Mhm. Der Bitte der Veranstalter gemäß habe ich zwei Fälle dabei. Einen in sich geschlossenen, gelösten Fall und dann einen so ein bisschen spekulativen. Da kannst du dann nachher wieder das berühmte Zuhörermikrofon, Zuschauermikrofon bemühen und hier so ein bisschen die Theorien und O-Töne einholen. Ja, ich entführe euch heute in, wie soll ich sagen, wilde, ungezähmte Landschaften ins australische Outback und nach Sachsen. wir fangen in Sachsen an, also wir arbeiten uns vom ganz Exotischen weiter zum etwas Zivilisierteren vor. Und wie gesagt, ich erzähle einen gelösten, in sich geschlossenen Fall. Mhm. Wir gehen ins Jahr 2011. Hast du sonst noch irgendwas, was du erzählen möchtest?
Nee, gar nicht. Ich bin einfach gespannt, wie es losgeht jetzt.
Okay.
Ja.
Okay. Wir sind am 6. November 2011. Warst du schon mal in Leipzig?
Nein. Bin ich nicht gewesen bisher. Schade eigentlich. Ich glaube, es soll sehr, sehr schön sein.
Wunderschöne Stadt, nach der Wende nochmal richtig auch großartig neu aufgebaut worden. Mhm. Und es gibt da wunderschöne Erholungsgebiete. Es gibt da die sogenannte Weiße Elster, das ist ein Fluss. Mhm. Außerhalb von Leipzig schöne Flussauen, also Naherholungsgebiet, Naturschutzgebiet. Und diese Weiße Elster, die fließt eben auch durch Leipzig hindurch.
Ja.
Da gibt es den sogenannten Palmengarten, da fließt die unterhalb. Und da... an dieser Weißen Elster unterhalb des Palmgartens, da macht am 6. November 2011 ein Fußgänger bzw. der Hund eines Fußgängers eine Entdeckung, die nicht so schön ist. Mhm. Dieser Hund findet einen Arm. Mhm. Der ist bläulich, sehr zart, sodass man jetzt nicht auf den ersten Blick sehen kann, ist es ein Mann, ein Männerarm, ein Frauenarm. Der Hund schießt daraufhin los und schnüffelt ein bisschen weiter rum und findet einen zweiten Arm, der treibt so im seichten Wasser der Weißen Elster, alles unterhalb dieses Palmgartens. Und der Spaziergänger tut das einzig Richtige, er ruft die Polizei.
Ja.
Und die stellen zuerst eine wilde These auf, zwei Arme, die da rumtreiben, man weiß nicht, männliche oder weibliche Personen, die vermuten, dass da jemand vielleicht in selbstmörderischer Absicht ins Wasser gegangen ist oder einen Unfall hatte und durch die starke Strömung der tote Körper auseinandergerissen wurde. Das kann passieren, wenn eine Leiche sehr lange im Wasser liegt, dann löst sich das Gewebe so ein bisschen auf. Mhm. Aber so eine erste Leichenschau, die fördert eigentlich sofort zutage, dass da bewusst geschnitten wurde, also dass die Arme vom Tor so abgetrennt wurden und dass alle 10 Fingerkuppen eben mit einem scharfen Gegenstand entfernt wurden. Also dass jemand offensichtlich eine Identifikation dieser Leiche erschweren bzw. unmöglich machen wollte. Mhm. Also kein Unfall, ganz offensichtlich. Ja. Die Polizei schickt am nächsten Morgen einen Taucher los und die finden unterhalb dieser Zeppelinbrücke, die könntest du jetzt mal anwerfen, denn die habe ich euch mitgebracht, so als kleinen Schauplatz.
Warte.
Ja. Die verbindet da 2 Stadtteile über diese weiße Elster. Da findet man nun den zu den Armen gehörigen Torso. Den Kopf und die Beine findet man erstmal nicht. Mhm. Und jetzt ist klar, es ist ein Männerkörper, den man da gefunden hat. Ein vermutlich relativ junger Mann, jugendlich bis junger Erwachsener. Wenig Körperbehaarung, aber die da ist, deutet auf dunkle Haare hin, schwarzhaarig. Und eben ein sehr schlank gebauter, fast schon zarter Mann. Die Leipziger Polizei gleicht das jetzt so mit Vermisstenanzeigen ab, wie man das so tun würde, aber nichts passt. Mhm. Also die sind erstmal vollkommen ratlos, wen sie da vor sich haben. Mhm. Auch so ein erster Öffentlichkeitsaufruf, wer vermisst jemanden, der in etwa so aussieht, der veräppt erstmal total. Mhm. Bis dann eine Woche später, also nachdem die Leiche aufgefunden wurde, sich eine junge Frau meldet bei der Polizei. Sie vermisst einen Freund. Den kennt sie aus der Cosplay-Szene, ihr kennt das wahrscheinlich.
Vielleicht kannst du trotzdem einmal kurz erklären, was das ist. Wissen ja vielleicht nicht alle, ne?
Ich bin da jetzt kein großer Experte, aber ich glaube, das kommt ausschließlich aus dieser Anime-Manga-Ecke, also diese japanische Comic-Kultur. Und das sind halt Leute, die dann wirklich sich super aufwendig in diese Figuren aus diesen Mangas oder Animes, also Anime ist die Filmumsetzung, Manga ist die Comic-Version.
Ja.
Die sich dann da in diese Figuren verwandeln.
Und wenn jetzt zum Beispiel in Köln die Gamescom oder sowas ist, ne, dann sieht man ja häufig schon mal am Bahnhof dann Leute, die sehr verkleidet sind, die gehören dann vielleicht auch so zu
dieser Szene. Das ist auch Cosplay, klar.
Irgendwie auch Teil des Ganzen.
Klar, ja. Also das hat sich auf diese Computerspiel-Geschichte komplett übergefärbt. Ja. Ne? Auf jeden Fall, diese junge Frau vermisst einen Freund aus der Cosplay-Szene. Mhm. Die wollten zusammen zu einer Convention nach Bayern. Die Karten waren relativ teuer, 150 Euro. Er hat die auch bezahlt und er hat es jetzt nicht so dicke, dass er so eine Anschaffung einfach so verstreichen lassen würde. Mhm. Also ist sie sich relativ sicher, dass ihm was passiert sein könnte. Sie hat aber offensichtlich diesen Öffentlichkeitsaufruf nicht mitbekommen, diesen Leichenfund nicht mitbekommen und meldet ihn einfach nur als vermisst. Und die Polizei hat jetzt natürlich direkt die zählt 3 und 3 zusammen, diese Vermisstenanzeige. Er ist 23, er ist halb Vietnamese, eher von schmächtigem Körperbau. Und die denken sofort, alles klar, das wird wohl die Leiche aus der Weißen Elster sein.
Ja.
Das würde absolut passen. Hm.
Und so. Kommen die denn auch aus der Gegend, Leipzig?
Oder? Ja.
Okay, aber dann ist doch eine Woche später ganz schön spät, oder nicht?
Ja, aber wir werden doch sehen, der Charakter dieses jungen Mannes, der da ums Leben gekommen ist, der ist so, dass er eher zurückgezogen gelebt hat.
Okay.
Und insofern das durchaus nicht unnormal für ihn war, mal ein paar Tage nicht aufzutauchen. Mhm. Der hatte im Prinzip seine Freunde sehr, sehr stark in diesem Cosplay-Milieu. Da hat man sich einmal die Woche fest getroffen und dann eben zu Conventions. Mhm. Darüber hinaus war der eben sehr, sehr, sehr scheu und meistens in seiner Wohnung, wo der so IT-Tätigkeiten verrichtet hat und Programmiertätigkeiten verrichtet hat. Der wollte gerne ein Computerspiel programmieren und war da sehr beschäftigt mit.
Okay.
Und so war der generell im Alltag oft längere Zeit so vergraben und nicht aufzustehen.
Ja. Ne? Ja, okay. Also hast du zum Alter schon was gesagt?
23.
Ja, okay. Also schon auch erwachsen, wo man sagen kann, der ist jetzt nicht irgendwie eingebunden beruflich, wie ist sozusagen, hast du ja selbstständig gearbeitet?
Ich komme da gleich durch. Ich werde ihn so ein bisschen beschreiben nachher, weil das auch so ein bisschen für den Fall dann auch so ein bisschen eine Relevanz hat, was er für ein Typ war. Und weil wir ja auch so ein bisschen versuchen, nicht nur diese Geschichten zu erzählen, sondern auch den Opfern so ein bisschen Konturen zu verschaffen.
Ja.
Okay. Die Polizei nimmt jetzt also diesen Hinweis auf, diese Vermisstenanzeige von der jungen Frau und sie durchsuchen die Wohnung mit Erlaubnis des Vermieters. Nehmen da dann diverse DNA-Proben, Fingerabdrücke können sie ja nicht vergleichen, die Fingerkuppen fehlen ja. Und es stellt sich dann eben schnell raus, dass das tatsächlich dieser vermisste junge Mann ist, den die Frau als vermisst gemeldet hat, Jonathan H. Mhm. Den haben wir als nächstes Foto, ist also die Leiche aus der Weißen Elster. Die Frage ist natürlich, was ist mit ihm passiert? Warum ist er da aufgetaucht in der Wohnung? Findet sich kein Hinweis, außer einem maschinengeschriebenen Brief, dass er kein Teil dieses Systems sein möchte, also so ein bisschen systemkritisch geschrieben, dass er aus dem System aussteigen möchte und mit einem Freund, das wird nicht näher ausgeführt, zusammen irgendwie anderswo leben möchte.
Okay.
Also da, aber die Polizei ist sich relativ sicher, dass da jemand einfach nur versucht, eine Spur zu legen, um erstmal so ein bisschen die Ermittlungsarbeiten zu behindern.
Ja, auch irgendwie in die falsche Richtung zu lenken oder so.
Ja, klar, also weil wir hatten das Thema schon oft im Podcast, jeder, der erwachsen ist, hat das freie Recht der Aufenthaltsbestimmung. Mhm. Wenn du jetzt sagst, kein Bock mehr auf die Scheiße, ich wohne im Wald, dann kann dir keiner im Prinzip was, ne, dann ist das deine Sache und da kann dich auch niemand vermisst melden oder sonst irgendwas. Mhm. Tja, aber wie gesagt, die sind sich relativ sicher, dass er das nicht selber geschrieben hat. Mhm. Die versuchen jetzt also so ein bisschen rauszufinden, wer ist dieser Jonathan H., was ist das für eine Gestalt und wie hat er gelebt und wie kann es dazu gekommen sein, dass er da im Elsterbecken gelandet ist. Mhm. Jonathan H. ist wie gesagt halb Vietnamese, der hat seinen Vater niemals kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in der ehemaligen DDR, da haben sehr, sehr viele Vietnamesen gelebt, auch so Angolaner, Kubaner, also Menschen aus sozialistischen Bruderstaaten, die hatten quasi ja nicht nur freies Zuzugsrecht, sondern die sind auch zu so verschiedenen Arbeitsaustauschprogrammen immer wieder eingeladen worden. Also man hat beispielsweise Mediziner aus diesen Ländern in die DDR geholt, um sie da auszubilden. Mhm. Man hat aber auch Forstarbeiter, Agrararbeiter dann da ausgebildet, um dann eben in ihren Ländern auch so einen Arbeiter-Bauern-Staat gründen zu können. Mhm, sehr cooler Klingelton übrigens. Der strahlt Autorität aus.
Ist das schon ein polyphoner Klingelton?
Genau, und Teil, also beziehungsweise aus einer solchen Verbindung ist dann halt Jonathan H. hervorgegangen. Sein Vater war hier zu so einem Austauschprogramm, hat da seine Mutter kennengelernt, also Jonathans Mutter, ist dann aber irgendwie schon vor der Geburt des Kindes wieder zurück nach Vietnam gegangen, sodass Jonathan seinen Vater nie kennengelernt hat und bei seiner sehr, sehr strengen und vor allem religiös sehr, ja, man kann fast schon verblendeten Mutter aufgewachsen ist, sodass er sehr, sehr realitätsfern groß geworden ist. Also die hat jegliche Art von Fortschritt als teuflisch empfunden und als irgendwie feindlichen Einfluss. Und die hat auch penibel darauf geachtet, dass ihr Sohn keine Freunde hat. Also dass er von äußerem Einfluss ferngehalten wird, dass er nur diese familiäre Prägung eben besitzt. Weil da könnte man dann ja irgendwie auch wieder, weiß ich nicht, Lust auf andere Dinge bekommen, wenn man so äußere Einflüsse bekommt. Ne? Das ist ein ganz, ganz trauriges Schicksal, finde ich. Also wir sind ja hier, ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die hier aus der Gegend kommen im Raum. Wir sind ja hier auch in einer sehr, sehr konservativen Ecke und auch christlich sehr konservativ. Und ich bin auch mit Leuten in die Schule gegangen, hier zwei Orte weiter, die auch so ein bisschen ferngehalten wurden von ihren Familien, von anderen, so, also so geschlossene Gesellschaft, Gemeinde, ne, und Einflüsse von außen waren halt nicht cool, so, das hat man so richtig gemerkt, dass das so nicht gewollt war.
Ja, letztendlich geht es ja auch darum, dass so ein Sozialgefüge irgendwie auch zur vernünftigen Erziehung oder zum Erwachsenenwerden, zum Menschwerden irgendwie auch dazugehören, ne, zur Sozialisation und es gibt auch das sogenannte soziale Kapital und wenn du halt überlegst, dass an so einer Stelle halt im Prinzip das direkt entzogen wird oder auch verteufelt wird, bedeutet es ja eigentlich auch zwangsläufig, dass du dein Kind irgendwie in eine Richtung erziehst, die nicht kompatibel ist mit dieser Gesellschaft und du entziehst quasi auch so eine Form von Kapital nach Bourdieu, aber auch so ein menschlichen Bedürfnis letztendlich auch.
Ja, und ich finde es auch vor allem schlimm, weil du bist ja in deiner Rolle als Elternteil, willst du dein Kind ja aufs Leben vorbereiten, auf das Verlassen vom Nest irgendwann. Das passiert automatisch. Du weißt auch, du bist auch immer in diesem Wissen, du kannst nicht dein Leben lang für dein Kind da sein. Das heißt, es ist deine Pflicht, das Kind möglichst auf das Leben vorzubereiten für den Moment, wenn du nicht mehr da sein kannst.
Ja.
Und ich habe immer großes Mitleid mit Leuten, die so am Rockzipfel hängen und da quasi niemals die Nabelschnur verlassen. Weil
die halt auch vereinsamen, ne? Und dann irgendwie letztendlich... Ich meine, wir Menschen sind halt irgendwie auch Herdentiere. Ne? Wir brauchen halt einen sozialen Austausch, einen sozialen Kontakt und all das. Und wenn man das so von vornherein nicht nur entzogen bekommt, sondern halt auch so das Gefühl mitbekommt, das ist jetzt was Böses, was Schlechtes, dann hast du ja auch ein komplett anderes Weltbild eigentlich.
Ja, ja. Er wird jedenfalls dann auch, der Kontakt zu Verwandtschaft wird quasi entzogen, also nicht mal das. Er wächst quasi nur mit der Mutter auf. Zu anderen Kindern hat er im Prinzip nur in der Schule Kontakt. Und da weiß er dann nicht so richtig, wie er den Kontakt suchen und annehmen soll. Also man merkt ihm wohl an, dass er Interesse hat an sozialem Austausch. Aber dadurch, dass er eben sozial so vereinsamt ist, kann er den nicht führen. Also er spricht nicht die Sprache der anderen Kinder. Er gilt als ein bisschen komisch und er findet halt keinen Anschluss. Ganz klar. Auch so ein bisschen, weil natürlich dann er nicht mitreden kann bei so relevanten Themen. Er hat keinen Gameboy, das ist Teufelszeug, er kann da nicht, er hat keinen Fernseher, er kann nichts mitgucken, er kann nicht mitreden, letzten Endes. Mhm. In der Jugend dann, in der Pubertät, rebelliert er so ein bisschen dagegen. Er wünscht sich die Freiheiten, die seine Klassenkameraden haben, die er so aus der Ferne miterlebt. Und er hat schon auch irgendwie Interesse an Computerspielen, an diesen neuen Medien, die gerade aufkommen. Und das findet seine Mutter ganz, ganz furchtbar, sodass sie ihn 2006 60 Kilometer außerhalb von Leipzig auf so ein hardcore-christliches Internat schickt.
Okay.
Sie selber hat auch Internatsbildung genossen als junge Frau und verspricht sich dann davon, dass er eben dort auch sehr, sehr abgeschottet sein wird. Aber ein bisschen was Gegenteiliges passiert. Das ist zwar eine relativ straff geführte Schule und auch sehr, sehr christlich, mit an christlichen Werten orientiert, aber dann noch offener als das, was sie zu Hause lebt.
Oh, okay.
Sodass er da tatsächlich Freunde findet und auch so Zugang zu eben diesen technischen Spielereien, die ihm zu Hause versagt wurden. Mhm. Und er verliebt sich so ein bisschen in IT, in Computerspiele, in all diese Sachen.
Weißt du, wie man sich das am Internat vorstellen kann? Also die werden ja gerade zu dieser Zeit, waren jetzt Laptops, gut, gab es schon so in den Jahren, aber vielleicht nicht direkt die Computer mitgebracht haben. Das wird ja schon auch ein bisschen im Internat weit weg gewesen sein. Oder weißt du was darüber, wie da so die Lebensumstände waren?
Also wir sind jetzt 2006, wo er da in dieses Internat geschickt wird. Ich weiß nicht, wie da die Lebensumstände waren. Ich kann mir vorstellen, dass er dann da Anschluss gefunden hat, dass dann vielleicht Kinder aus anderen Familien, die da ein bisschen offener waren, vielleicht auch ein bisschen besser betucht, dass die da technisches Spielzeug dabei hatten.
Oder vielleicht einfach erzählt haben, was es so gibt.
Ja. Und
so.
Ja. Okay. Und dass er auf jeden Fall dann da, also er hatte auch direkten Zugang, er war wohl auch relativ begabt, was so das Schreiben von kleinen Computerprogrammen angeht.
Aber auch das ist ja interessant, dann muss er ja irgendwie auch einen Computer zu Hause gehabt haben.
Nee, also er hat sich das alles autodidaktisch in dieser Internatszeit drauf geschafft.
Ah, okay, Wahnsinn. Ja.
Er weiß nicht so richtig, wohin er später gehen möchte nach seinem Abschluss, aber er wird da von allen als offen, hilfsbereit, gut erzogener, etwas scheuer junger Mann erlebt, aber hochbegabt, hochintelligent, sehr, sehr hilfsbereit, der mehrere Schüler, wenn man dann so Berichte über den Fall liest, die sagen so Sachen wie, der hat einfach nichts Böses in sich gehabt.
Ja.
Der hat über niemanden schlecht geredet, der hat auch das Böse in der Welt nicht gesehen, das war einfach ein durch und durch lieber Mensch, der auch in allem das Gute gesehen hat. Und auch seine Lehrer beschreiben ihn eigentlich durchweg als absolut hochbegabt und haben sich gewünscht, dass er so naturwissenschaftlich die Richtung einschlägt, weil er da wohl sehr, sehr gebildet war. Und weil alle wussten, aus was für schwierigen familiären Verhältnissen er kommt und dass er viel nachzuholen hatte, waren Lehrer auch nie sauer, wenn er zu spät zum Unterricht gekommen ist. Er ist immer wieder zu spät zum Unterricht gekommen, weil er vorm Fernseher hängen geblieben ist oder beim Zocken hängen geblieben ist. Aber das konnte er immer wieder ausgleichen, eben aufgrund seines Intellekts. Und so war das egal, wenn er mal 10 Minuten zu spät kam, 20 Minuten zu spät kam. Das hat ihm keiner übel genommen.
Aber das heißt, wenn du sagst, wegen des Zockens zu spät gekommen, bedeutet das ja auch, dass er dann zu Hause doch noch irgendwie einen Zugang bekommen
hat
zu
dieser Technik.
Das war immer noch die
Internatszeit. Immer noch im Internat,
ja. Ach so, okay.
Ja. Ja. Also er wird nach dieser Internatszeit nicht mehr nach Hause zurückkehren.
Okay, alles klar.
Ja, also er holt da quasi so ein bisschen Kindheit und Jugend im Highspeed nach, ne? Das, was ihm zu Hause verboten wurde. Und das nimmt ihm halt auch niemand übel und alle wissen, der wird eine gute Zukunft haben, der ist manchmal ein bisschen zerstreut, aber der macht sein Ding, ist nicht schlimm, wenn der auch mal ein bisschen über die Stränge schlägt, so im Sinne von, kommt halt mal zu spät, der Junge.
Ja, okay.
Er weiß, wie gesagt, nicht so richtig, wie es weitergehen soll, aber er weiß, dass er nicht mehr nach Hause zurückgehen möchte zu seiner Mutter, in diese Einflüsse seiner Mutter und so schlägt er sich dann nach dem Abschluss auf dem Internat so ein bisschen durch mit so IT-Tätigkeiten, wo er dann für verschiedene Firmen so Serverwartungen macht, irgendwelche Computersachen einrichtet, und zu Hause verbringt er, wie schon erwähnt, viel Zeit damit, ein Spiel zu programmieren. Das ist ein großer Traum. Er will in diese Riege von Spieleprogrammierern eintauchen und dann irgendwie damit Erfolg haben, weil er eben so großen Spaß am Zocken gefunden hat. Ist ja auch durchaus nachvollziehbar.
Ne? Also ja, ich finde, das hat auch irgendwie was Schönes, ne? So irgendwie Game Design, alles, was dazugehört. Ne? Also zum einen ist es ja auch so, dass du grundsätzlich so in der Informatik ja so eine Detailverliebtheit brauchst, um da weiterzukommen, in diese Programmiertiefen einzutauchen und diese Sprache zu verstehen, Codes anzuwenden und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite bietet das natürlich auch eine Möglichkeit, in Welten einzutauchen im Zuge dieser Spiele, die dann irgendwie auch weit weg sind von der eigenen vielleicht.
Ja, das ist auch, glaube ich, einfach eine Begabung. Ne? Ich hatte so einen Kindheitsfreund, der hat schon mit 10 oder so kleine Programme geschrieben am C64 damals. Da, keine Ahnung, da war mein Gehirn vollkommen überfordert, wenn ich gesehen habe, was der da gemacht hat. Er wollte mir das immer zeigen, ne? Und ich immer so, was für Programm, ich will Fußball spielen, sowas.
Programmieren Fußballspiel.
Ja, und wäre besser gewesen, wenn ich es gelernt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich reich, aber
wahrscheinlich.
Leider habe ich da nicht das Interesse entwickelt als Kind, oder nicht die Weitsicht, dass IT mich weiterbringen könnte im Leben.
Wobei wir es ja wussten, muss man dazu sagen. Als wir angefangen haben zu studieren, war es eigentlich schon klar, wenn man Karriere machen möchte, dann gehen die IT.
Ja, das war klar, aber da war der Zug schon abgefahren, irgendwie so eine
Talent Begabung dafür zu legen.
Ja, auf jeden Fall. Wie auch immer, in dieser Freiheit nach der Internatszeit, also dann eigene Wohnung in Leipzig und so ein bisschen, wie gesagt, leicht auf eigenen Beinen stehend durch diese Aushilfstätigkeiten, da findet er dann eben auch so ein familiäres Gefüge, was er vorher so nicht kannte, in dieser Cosplay-Szene. Also der steht total auf einen bestimmten Anime oder ein bestimmtes Manga, Naruto heißt das, das ist auch relativ bekannt. Kennst du
sogar
du
wahrscheinlich?
Ja, geil. Kennst sogar du, klingt auch ein bisschen abwertend, du weißt, wie es gemeint war. Ne?
Alles gut, aber es ist tatsächlich selten. Ich muss aber auch sagen, also ich glaube, ich habe eine Idee von Naruto, wie der so aussieht, aber sonst, der Name ist halt sehr bekannt, ne?
Ja.
Das ist so relativ gebräuchlich.
Ja, auf jeden Fall. Da verstrickt er sich in dieser Cosplay-Szene von Leipzig, und das sind alles Menschen, die gleiche Interessen haben wie er, die in einem ähnlichen Alter sind wie er, und viele auch, die so zuvor diesen Außenseiter-Status hatten und die jetzt in dieser Gruppe eben so ein Zusammengehörigkeitsgefühl finden, das sie eben vielleicht vorher nicht hatten und speziell er definitiv nicht
hatte. Aber alle in Leipzig, oder ist es eher so eine Internet-Freundschaft?
Nee, das ist tatsächlich in Leipzig, gibt es eine relativ aktive Szene.
Ja.
Die vernetzen sich aber auch mit Leuten aus anderen Städten. Deswegen wollte man ja beispielsweise auch diese Convention in Bayern besuchen, um dann damit mit anderen Cosplayern aus Deutschland zusammen auch was zu machen.
Ja.
Aber er hat da in Leipzig schon eine sehr große, beständige Base gefunden. Und die treffen sich einmal die Woche in einem McDonald's und haben da wie so einen Stammtisch. Das ist natürlich auch ein geiler Ort zu finden. Das passt vielleicht zu dieser Cosplay-Kultur, ich weiß es nicht genau. Und ja, wie gesagt, da öffnet er sich zum ersten Mal, da findet er so ein bisschen Anschluss, und da ist es dann auch ein offenes Geheimnis unter seinen engsten Freunden, dass Jonathan homosexuell ist. Ich fast schon hier, das ist der konservative Einfluss vom Siegerland, ich kann nur nicht mehr homosexuell aussprechen.
Du hast es gesagt. Alle die Ohren zu halten.
Ja. Genau, also okay. Seine engsten Freunde wissen, er ist homosexuell und die Polizei vermutet jetzt, dass da vielleicht auch ein Motiv liegen könnte.
Ja.
Weil er das, wie gesagt, auch so ein bisschen versteckt gelebt hat und dann auch eben diese stark religiöse Erziehung der Mutter, wo das natürlich total abgelehnt worden wäre. Und eben auch er hat jetzt kein Geheimnis draus gemacht, aber er hat es auch nicht an die große Glocke gehangen. Es wussten jetzt wirklich nur Leute, die ihm sehr, sehr nahe standen. Und wie das dann ist in solchen Mordfällen, man ermittelt im engsten Umfeld. Sein engstes Umfeld ist nun mal diese Cosplay-Szene. Und man versucht, da jetzt so ein bisschen eine Antwort zu finden. Und geht da, glaube ich, auch so ein bisschen unsensibel vor, tatsächlich, wenn man so damalige Berichte auch irgendwie mitbekommen hat. Ich glaube, die Polizei hat, glaube ich, diese Szene so ein bisschen als so eine Freakshow gesehen. Und hat da nicht so das richtige Fingerspitzengefühl gefunden. Ich weiß nicht, oder ich hoffe, dass das heute anders wäre als 2011, weil es halt auch einfach etwas verwurzelter ist. Man kennt dieses Phänomen jetzt eher, dieses Kulturphänomen.
Das gehört irgendwie so zum Leben dazu. Ne? Ja, das ist nicht super Exotisches mehr. Nee. Man weiß, das gibt es. Man hat vielleicht Berührpunkte oder nicht. Aber
genau, alte Menschen fallen nicht mehr in Ohnmacht, wenn Leute im Cosplay irgendwie...
Genau.
Aber damals war es wohl so, dass die sich da teilweise ziemlich ungerecht behandelt gefühlt haben und auch ziemlich so einem Generalverdacht ausgesetzt gefühlt haben.
Ja.
Und so kooperieren die halt auch nicht so hundertprozentig, weil das denen einfach nicht gefällt, wie mit ihnen umgegangen wird. Mhm. Aber irgendwann stellt sich dann raus, dass es auch einen leichten Freundeskreis oder auch Kontakte aus dieser Cosplay-Szene heraus gibt. Mhm. Jonathan hat einen guten Freund, den er ja teilweise auch als seinen besten Freund bezeichnet, Benjamin H. Mhm. Von dem haben wir auch ein Foto.
Ja.
Benjamin H. ist kein Teil dieser Cosplay-Szene, aber Jonathan hat ihn auf einem Geburtstag kennengelernt von einem seiner Cosplay-Freunde und die beiden sind schnell irgendwie so beste Freunde geworden.
Ja.
Benjamin ist so ebenfalls Kind des Ostens, im Plattenbau aufgewachsen, allerdings in einem sehr, auch in einem sehr, sehr schlechten Umfeld. Sagen wir mal so, die Mutter von Jonathan, die war überbehütend, seine Eltern waren eher unterbehütend, also er ist da auch mit sehr viel Gewalt und Vernachlässigung groß geworden, war auf der Schule immer so das Zentrum von Mobbing, also auch ein Außenseiter wie Jonathan, aber eher aufgrund seines Aussehens, seines Status, ne? Plattenbau, arme Eltern, scheiß Umfeld.
Es gibt halt leider immer in jeder Generation so die Außenseiter, ne, die das Ganze abkriegen irgendwie, ne? Das ist immer gemein.
Ja, es gibt Leute, die so das klassische Ziel sind und das sind in der Regel ja die, die es sowieso schon nicht leicht haben.
Genau.
Das ist ja das Perfide an der ganzen Sache, dass die aus dieser Opferrolle oft einfach niemals rauskommen. Ja, denen ist natürlich bewusst, dass ihr Leben oder ihre Herkunft einfach nicht cool sind, aber die kriegen das dann auch permanent gespiegelt. Ne?
Und
ich stelle mir das heute ungleich schlimmer vor als zu unserer Zeit oder zu der Zeit, weil heute dieses Spiegeln und dieses Verfolgen ja niemals aufhört. Früher bist du nach Hause gekommen, hast die Tür hinter dir zugemacht und die Schule war draußen.
Ja.
Aber heute durch soziale Medien, durch Internet ist das ja immer präsent.
Es gibt
immer
keine Teil Pause, ne?
Es gibt kann keine
theoretisch
Pause.
Immer passieren, genau, absolut, ja.
Ja. Zu der Zeit war es eben noch nicht so, aber Benjamin H. eben auch typisches Opfer. Mhm. Jonathan war eher so, wenn ich das richtig gelesen habe, der ist nicht gemobbt worden in der Schule, der war halt der Stranger Außenseiter, aber weil der so ein liebenswerter Mensch war, hat man den halt nicht gemobbt, den hat man halt einfach, der war egal. Weißt du, der ist so der war den da.
Gab's halt so.
Ja, der war da, aber den hätte jetzt niemand geärgert, weil das einfach lächerlich gewesen wäre, den zu ärgern, weil der einfach viel zu lieb gewesen wäre.
Ja, verstehe.
Anders Benjamin, der ist halt wirklich ein Opfer, der wird dann wirklich, wirklich gemobbt und die Noten werden dann immer schlechter. Der muss die Schule verlassen, der entwickelt Komplexe, weil auch das Hauptmobbing nicht nur darum geht, dass er irgendwie einen schlechten sozialen Status hat, sondern auch auf sein
Äußeres bezogen,
schlechten Körpergeruch und sein Äußeres angespielt wird. Und also er fühlt sich dann auch in sich nicht wohl.
Ja, und also man hat ja jetzt irgendwie schon die Vermutung, wenn du sagst, dass sie sich durch dieses Cosplay-Ding kennen. Also was passiert da ja eigentlich? Die nehmen eine andere Identität an in dem Moment. Ne? Wir sind ja hier ganz klar auch bei dem Punkt Identitätsfindung irgendwie angelangt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es eine Art Verstecken von der eigenen Realität ist, plus so ein kleines Universum oder so, dass die sich begeben, wo die halt ihre eigenen Regeln haben und so leben können, wie sie es wollen. Ne? Also das ist halt letztendlich, wenn du es vergleichst mit der heutigen Zeit, und wir haben gerade darüber gesprochen, dass immer alles zu jeder Zeit geht, Social Media hat jeder irgendwie, zu der Zeit war das nicht unbedingt so, wir haben halt irgendwie 2006 StudiVZ, wer kennt wen und solche Dinge eher und möglicherweise haben die andere Plattformen gefunden, MySpace oder was es da gab, keine Ahnung, im Bereich Cosplay, um halt so ihre Nischenwelt zu schaffen, ne? Und dann ist es eigentlich, man sieht hier zwei parallele Geschichten und beide tauchen irgendwie ab und begegnen sich dann in dieser Welt. Ne? Da haben sie ihre gemeinsame Schnittstelle.
Ja, du hast da so ein paar Vokabeln reingeworfen, die bei Benjamin sehr gut passen. Du hast gesagt, so eigene Realität schaffen und so weiter. Und das trifft bei ihm zu, allerdings nicht über das Cosplay, sondern er träumt von einer Karriere als Science-Fiction-Autor. Mhm. Also er schreibt so Geschichten, allerdings ist da nichts, es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie wirklich eine Karrierechance hätte. Es ist ein Traum, den er verfolgt, aber der niemals Früchte tragen wird. Dafür reicht sein Talent dann offensichtlich nicht aus. Und er erlebt dann auch da immer wieder Rückschläge. Und zieht sich dann auch immer mehr zurück und zeigt dann auch schon niemandem mehr seine Entwürfe und seine neuen Sachen, weil er einfach da auch mit Ablehnung rechnet. Ja, und so finden sich jetzt diese beiden ja verlorenen Seelen. Benjamin H. so ein bisschen gefangen in der Realität, die er nicht möchte. Er macht eine Ausbildung als Physiotherapeut, aber eckt da auch immer wieder an, eben aufgrund seiner sozialen Probleme.
Ich wollte gerade sagen, so ein körpernaher Beruf, der passt doch eigentlich gar nicht dazu.
Passt überhaupt nicht zu ihm. Ja. Ich weiß auch nicht, wie er darauf gekommen ist, den zu ergreifen. Er hat irgendwie ursprünglich ist im Handwerk versucht, eine Bäckerlehre. Ja. Aber Bäcker ist halt auch relativ hart. Ne? Du musst sehr früh aufstehen, du stehst dann in der Backstube.
Das ist hartes Brot.
Hartes Brot, ja. Boah, Daniel ist ja wirklich der König der schlechten
Brot. Aber kommt, der war gut, oder nicht?
Also das war noch relativ weit oben, muss man sagen, ja. Hast du noch ein paar
für... Nee, ich habe noch ein paar, aber die leg ich mal auf Seite, kommt gleich raus.
Also, das war sehr hartes Brot.
Und jetzt habe ich dich rausgerissen,
sorry. Nein, sorry, ist kein Problem. Deswegen hat er sich dann irgendwie entschieden, diese Physiotherapie-Ausbildung zu machen.
Ich wollte nicht die Butter vom Brot nehmen.
Back mal kleinere Brötchen. Oh.
Touché. Okay.
Also Physiotherapie, der logische nächste Schritt von der Bäckerlehre weg. Ne? Vor allem halt für jemanden, der offensichtlich im Sozialverhalten nicht gestört ist. Überhaupt, also ja, doch. Ne? Mhm. Aber ja, er fällt auch auf der Arbeit so als Einzelgänger auf und als jemand, der es super schwer hat, mit den Patienten umzugehen oder da irgendeinen Umgang zu finden, oft so unangemessen einfach ist, weil er sich nicht dosieren kann und nicht weiß, wie er den Kontakt normal gestalten soll. Und er fällt eigentlich primär dadurch auf, dass er schrägen Kram erzählt. Ich glaube, heute wäre er Querdenker, Reichsbürger. Er will eine germanische Sekte gründen.
Wo kommt das denn jetzt auf einmal
her? Ja, wahrscheinlich auch dieses Science-Fiction-Ding, was er irgendwie so hat. Keine Ahnung.
Okay.
Und so treffen sich eben diese beiden auf einer Geburtstagsparty und über ihre gemeinsame Leidenschaft für Videospiele kommen sie eben ins Gespräch und werden halt auch Freunde. Ich meine, das verbindet ja auch, man trifft sich dann zum Zocken, man zockt gemeinsam. Ne? Das ist ja auch ein Vehikel, was irgendwie so einen Kontakt herstellen kann.
Ja, ist auch bisher eigentlich auch eine schöne Geschichte, dass sie sich gefunden haben.
Ja, genau, sagen, zwei so ein bisschen Außenseiter, wobei man natürlich sagen muss, die jeweilige Auf- oder Abstiegsrichtung ist ja vollkommen unterschiedlich. Ne? Jonathan ist so ein bisschen im sozialen Aufstieg begriffen. Mhm. Also der hat jetzt diese Familienfindung da, diese Cosplay-Gemeinde, der hat Integration, der hat Freunde, der kann offen über seine Sexualität zumindest reden. Das ist für ihn ja früher absolutes No-Go gewesen. Mhm. Der hat sich von den Fängen seiner Mutter befreit und der lebt zumindest ein selbstbestimmtes Leben. Ja? Der lebt jetzt kein Luxusleben, aber der lebt nach seinen Termini.
Also, ja, genau. Also so, wie er sich wohlfühlt und hat so seine Leute.
Und das ist bei seinem Kumpel ja im Prinzip gar nicht so. Ne? Der erfährt trotzdem sehr viel Ablehnung. Der hat eben keinen Freundeskreis. Mhm. Der ist beruflich in einer Situation, in der er eigentlich nicht sein möchte. Also der ist im Prinzip, ja,
ganz auf sich allein gestellt. Ne? Ja. Aber trotzdem gibt es halt so viele Parallelen, dass man halt auch sagen kann, okay, die connecten irgendwie.
Ja, also wie gesagt, die Connection liegt ja auf der Hand. Hm. Die Polizei hat jetzt also diese Identität von ihm und die wollen aber noch so ein bisschen weiter ermitteln. Gibt es da noch andere Leute? Und die veröffentlichen nun Jonathans Identität, machen das also öffentlich, wer dieser Tote in der Weißen Elster war. Und Es gibt aber keine neuen Informationen, es gibt keine neuen Bekannten, die nach vorne kommen, kein neuer Bekanntenkreis, der sich irgendwie auftaucht. Es gibt dann einen Trauermarsch der Leipziger Manga-Szene. Mhm. Da sind dann 100 Menschen, also sein Bekanntenkreis, die daran teilnehmen. Das zeigt ja auch, wie beliebt und wie integriert er war.
Ich wollte gerade sagen, 100 Menschen sind echt viele, ne? Also das ist nicht ohne.
Ja. Und man versucht dann so ein bisschen eben zu dieser Zeit schon seine digitale Spur auch zu verfolgen, um zu gucken, ob es da noch irgendwie Internetbekanntschaften geben könnte oder was er so in der Zeit vor seinem Tod gemacht hat. Mhm. Es gibt dann E-Mails von Benjamin und den hat man ja schon so auf dem Schirm und so kommt man darauf, dass für diesen Zeitpunkt ungefähr, wo Jonathan verschwunden sein muss, dass da ein Treffen der beiden geplant war. Benjamin hatte Geburtstag und Jonathan hat per E-Mail, also sie haben per E-Mail verkehrt, warum auch immer. Ich glaube 2011 gab es da schon so Sachen wie WhatsApp. Ich bin da jetzt ein bisschen...
WhatsApp ist ein... Puh, warte mal. Was sagt ihr? Gab es das schon?
Nein.
Nee? Okay.
Also ich glaube
ich WhatsApp, hätte aber jetzt gesagt, schon so langsam.
Also ich glaube 2012, 2013 hatte ich das so das erste Mal. Ich weiß es nicht.
Also sicher bin ich mir auch nicht, aber es muss kurz danach gewesen sein, meine ich. Hat einer Google dabei? Hat er mal was von erzählt? Ich weiß auch nicht.
Dieses Google, das ist...
Gibt's das noch?
Das zeige ich dir gleich, das ist interessant, ja. Musst du mal den Suchfilter ausstellen. Ja, also auf jeden Fall ist da, wie gesagt, geplant, dass man diesen Geburtstag von Benjamin zusammen feiert und dass Jonathan für ihn kocht. Jonathan ist begeisterter Koch, gerade so diese vietnamesische Küche, da versucht er so ein bisschen... ja, seine kulturellen Wurzeln irgendwie zu fühlen, die er ja niemals kennengelernt hat. Aber über das Kochen kann er das oder möchte er das?
Das kann ich total nachvollziehen.
So eine Heimatverbundenheit
spüren. Ja, spielt. Absolut.
Ist das bei dir auch so mit spanischer Küche?
Ja, irgendwie schon. Ne? Also wenn ich dann mal irgendwie sowas esse, dann fühle ich dann schon irgendwie so einen Bezugspunkt. Also ich finde grundsätzlich, auch wenn man im Ausland ist, im Urlaub oder so, das Essen spielt für mich immer eine große Rolle. Ne? Und weil es halt einfach verbindet, grundsätzlich ist es was Geselliges und auf der anderen Seite hat man da immer so ein bisschen Ausland zu Hause.
Ja, aber kennst du das Phänomen, dass ausländische Küche oder auch ausländisches Bier dann dort vor Ort richtig gut schmecken?
Ja, aber das ist immer so. Ne? Okay. Also egal was, du kannst versuchen nachzukochen mit den gleichen Rezepten unter, sagen wir mal, gleichen Bedingungen, du kriegst es nicht so gut hin. Das ist einfach so.
Ja. Punkt.
Punkt.
Wie das dann eben so der logische Gang der Dinge ist, möchte die Polizei diesen Benjamin jetzt also vorladen und möchte auch von dem eine Aussage haben natürlich. Ne? Denn der scheint ja eine wichtige Rolle im Leben von Jonathan zu spielen. Bester Freund hört man immer wieder. Das ist ja schon jemand, dessen Aussage man hören möchte, dessen Meinung man hören möchte.
Ja.
Der vertröstet die Polizei aber immer wieder. Der schreibt denen immer wieder E-Mails und sagt Termine ab und kann nicht. Und es kommt also kein Gespräch zustande. Und es geht da wirklich nur um so ein informatorisches Gespräch. Es geht nicht darum, dass der jetzt irgendwie als Verdächtiger befragt werden soll. Das ändert sich aber.
Das heißt, sie haben ihn nicht vorgeladen, sondern
die wollen einfach gebeten?
Oder?
Ja, die wollen eine Stellungnahme. Also das war keine verbindliche Vorlage, das war so ein, lass mal einen Termin finden, finde dich mal hier ein, erzähl mal ein bisschen. So,
ne? Was war das für eine Person? Ja,
genau. Und so. Was ist da passiert, was kannst du uns sagen?
Ja, okay.
Allerdings betrachtet man dann ihn irgendwann doch schon vielleicht so ein bisschen als Verdächtigen. Wie gesagt, er lässt diese Termine immer wieder platzen, sagt die immer wieder ab, ist da auch nicht kooperativ, neue zu finden. Und irgendwann meldet er sich gar nicht mehr. Und die Polizei möchte dann zu ihm nach Hause fahren und ihn jetzt dann mal langsam etwas deutlicher vorladen. Und die finden aber raus, dass er ausgezogen ist und die Wohnung auch schon beim Einwohnermeldeamt abgemeldet hat. Ohne eine neue Wohnung anzumelden. Also er ist quasi verschwunden. Und da ist denen jetzt klar, dass der möglicherweise was zu verbergen hat. Das ist ja kein normales Verhalten. Ne?
Nee.
Und so wird dann seine Wohnung untersucht. Er ist ja ausgezogen, aber die ist noch nicht neu vermietet. Die ist auch noch nicht renoviert worden. Und tatsächlich findet man, wie du dir vielleicht denken konntest, in der Küche und im Badezimmer Blutspuren von Jonathan.
Blutspuren wäre ein cooler Name für einen Podcast.
Blutspuren, ja. Ich habe auch schon mal gedacht, wenn man einen True Crime Podcast starten würde, dann wäre Blutspuren richtig geil.
Ja, aber vergiss es, gibt es bestimmt
schon. Weißt du, was dann passieren würde? Ich sag dir, was passiert, wenn du deinen Podcast Blutspuren nennst, ja?
Was denn?
Der Name ist gut.
Ja.
Du startest so ein bisschen, du bist nicht groß, du hast nur so 800 Follower oder so. Mhm. Ja. Und dann kommt irgendein auf die Idee, dir den Namen zu klauen.
Nein, das macht doch kein Mensch.
Doch, es gibt Menschen, die machen
das. Das muss ja ein tierisches
Arschloch sein. Das muss ein richtiges
Arschloch sein, ja. Meinst du?
Ja. Ich weiß, aber egal, ich das nicht. Ist ja alles nur hypothetisch. Ne? Das ist hypothetisch. Ja.
Also, Entschuldigung. Immer diese Exkurse. Blutspuren überall.
Blutspuren überall, genau. Und es ist Ihnen jetzt also klar, dass da offensichtlich, denn die Menge des Blutes, die spricht für sich. Also das ist jetzt nicht irgendwie, Jonathan hat sich in den Finger geschnitten und hat ein Pflaster draufgeklebt, sondern oh, der hat da sehr intensiv geblutet. So. Also muss irgendwas in Jonathan, in Benjamins Wohnung passiert sein und man findet tatsächlich da auch noch irgendwie andere Gegenstände, die da geblieben sind, unter anderem einen alten Drucker. Mhm. Und dieser Drucker korrespondiert mit diesem maschinengeschriebenen Abschiedsbrief, den man bei Jonathan gefunden hat. Also das ist quasi, kann man nachweisen, dass der da ausgedruckt worden ist, also in Benjamins
Wohnung. Das ist ja interessant. Wohnung. Woran ja. merkt man? Also weißt du das so, Philipp?
Das ist...
Es ist so wie mit den Kugeln, dass sie so ein gewisse
genau, also bei Laserdruckern wird das wahrscheinlich nicht gehen,
aber
bei so etwas älteren Modellen oder auch bei Schreibmaschinen, da ist das dann durch individuelle Abnutzung von diesen Laufbändern oder
vom Papiereinzug vielleicht, ne?
Das vielleicht auch da das, ja.
Das ist ja interessant.
Ja, also bei Schreibmaschinen habe ich das schon ganz oft gehört, in älteren Fällen, da heißt es auch, dass die wirklich individuelle Fingerabdrücke haben, also dass du wirklich das... haargenau unterscheiden kannst. Bei Druckern ist das, glaube ich, ein bisschen Glückssache. Da kannst du in erster Linie verschiedene Modelle eingrenzen, aber manche haben dann eben so Charakteristika, dass du wirklich auch sagen kannst, okay, das ist der Drucker gewesen. In dem Fall konnte man das tun. Mhm. Glück für die Polizei. Und man weiß jetzt also, Benjamin ist es gewesen oder muss was damit zu tun haben. Und man startet eine bundesweite Fahndung, setzt 5.000 Euro Kopfgeld hätte ich fast gesagt, weil es Belohnung für also nicht, es gibt keine Dead or Alive Poster, aber aber es fehlen erstmal jede Spuren. So, man kann dann anhand seiner Handyrechnung feststellen, mit was für Menschen er in der Zeit vor seinem Verschwinden relativ oft telefoniert hat und kommt dann so auf einen Internetbekannten, bei dem er quasi untergetaucht ist. Also dem hat er irgendeine Geschichte erzählt, warum er raus musste, glaube ich auch von dem Mobbing bei seinem Job erzählt, dass er da nicht ankommt und dass er einfach neu anfangen möchte und irgendwie erstmal unterm Radar fliegen. Mhm. Und für diesen Bekannten war das okay, die kannten sich eben nur virtuell erstmal, aber der hat den trotzdem bei sich aufgenommen. Das passiert ja tatsächlich auch häufiger. Ich weiß nicht, ob du diesen Kindermord in Herne miterlebt hast vor einigen Jahren. Da hat ein Jugendlicher, das weiß nicht, 6- oder 7-jährige Nachbarkind getötet, sprechen wir vielleicht irgendwann im Podcast noch drüber, und war dann auch erstmal sehr, sehr schwer aufzufinden, weil der eben auch bei einem Internetkumpel abgetaucht ist und dem auch erzählt hat, er müsste irgendwie raus zu Hause, der Haussegen hängt schief. Und das sind dann natürlich auch so Verbindungen, die kannst du als Polizei schwer nachvollziehen, ne? Weil die musst du erstmal kennen.
Das finde ich eigentlich auch ein ganz interessantes Phänomen, dass du jemanden eigentlich so gar nicht kennst, aber dann vielleicht doch sehr gut. Ja. Und dass du durch diesen Draht, den man zu dieser Person hat, dazu geneigt bist, vielleicht eine Loyalität aufzubauen, die dich dazu verleitet, dann also vieles dann hinzunehmen, was vielleicht auch nicht gesetzlich in Ordnung ist, weil du gleichzeitig noch in diesem Modus des realen Kennenlernens steckst.
Ja, die Frage ist natürlich, wie intensiv kennt man sich dann virtuell? Wenn man dann jeden Tag vielleicht sich zum Online-Gamen trifft, und dann vielleicht sogar per Voice-Chat auch miteinander spricht, das geht ja bei vielen Spielen, klar baut man da eine Verbindung auf. Ne? Ja. Und wenn man dann vielleicht auch so ein bisschen über private Dinge spricht und vielleicht auch ähnliche Erfahrungshorizonte hat, und das sind ja auch Sachen, also ich will jetzt hier keine Klischeekiste aufmachen, das sind ja Sachen, die in so Gamerkreisen auch häufig vorkommen, irgendwie so ein bisschen Außenseiterstatus, Haussegen hängt schief, Stress in der realen Welt, ne? Und vielleicht findet man dann da auch relativ schnell Anklang in so einer virtuellen Freundschaft
und
dann eben auch die Bereitschaft, einander zu helfen. Vielleicht eben auch, weil man im realen Leben eben nicht so viele Kontakte hat. Ne?
Ja, weil man sich auf so einer anderen Ebene versteht einfach. Ne?
Genau.
Und man sich auch verstanden fühlt. Ich glaube, dieses sich verstanden fühlen, das macht, glaube ich, ganz viel aus.
Wahrscheinlich, ja. Um jetzt also wirklich nachweisen zu können, dass Benjamin bei dieser Online-Bekanntschaft abgetaucht ist, hört man dessen Telefonate ab, also von diesem Bekannten. Und ein, zweimal dreht es sich dann auch darum, dass er gerade einen Gast hat. Und mehrfach hört man auch Benjamin im Hintergrund sprechen, sodass man jetzt also sicher ist, der ist da untergetaucht und dann irgendwann auch zugreift. Also 5 Monate, nachdem man Jonathans Leiche gefunden hat, hat man dann quasi auch seinen Mörder erwischt. Also eigentlich ein relativ schneller Verhandlungserfolg tatsächlich. Am 21. April 2012 nimmt man ihn in Gewahrsam. Der Prozess beginnt dann relativ schnell.
Ja.
Und
2012?
Ja.
War es nicht der 6.11.2012?
2011, November 2011.
Ah, okay, falsch notiert. Okay.
Vielleicht habe ich genuschelt.
Nee, keine Ahnung. Aber okay, dann ging es ja echt recht schnell.
Ja. Ja, das ist meine undeutliche Aussprache. Ich habe ja neulich das Feedback bekommen bei irgendeiner Folge, ich soll bitte zum Logopäden gehen. Ich weiß nicht,
also. Ja. Also, wir müssen sagen, wenn wir sowas lesen, ist das immer so ein bisschen lustig und gleichzeitig. Was macht man jetzt damit? Ja. Ne? Das ist jetzt irgendwie halt auch hart. Ist
also
halt
einfach für alle die sich fragen, ich spreche Deutsch hier. Ja? Also das ist
du hast gesehen, dass hinten Untertitel laufen?
Das finde ich immer witzig, wenn im Fernsehen, wenn dann so Leute aus Bayern oder Sachsen interviewt werden und unten laufen die Untertitel mit. Egal.
Ja, stimmt.
Der Prozess beginnt relativ schnell. Man ist sich sicher, den Mörder geschnappt zu haben. Und jetzt ist natürlich die Frage des Warum. Und erstmal hält sich Benjamin vor Gericht sehr bedeckt. Der zeigt sich teilnahmslos, wirkt aber doch so ein bisschen eingeschüchtert und spricht auch nicht mit seinem Verteidiger. Spricht aber mit einem Therapeuten, der ihm dann irgendwie an die Seite gestellt wird. Und man findet tatsächlich auch, wie gesagt, er hatte den Drang, irgendwie Autor zu werden, und man findet dann tatsächlich auch Schriftstücke bei ihm, die so ein bisschen eine mögliche Motivlage darlegen. Er wollte sich selbst zum Geburtstag schenken, einen homosexuellen Menschen zu töten. Das war sein gezieltes, also sein erklärtes Ziel, zum Geburtstag einen Schwulen zu ermorden.
Ja.
Zum einen, weil er selber homosexuelle Neigungen hatte und sich selbst dafür verachtet hat, aber auch eben Menschen dafür verachtet hat, das offen auszuleben, weil er das eben so unterdrückt hat.
Ja.
Und man kann also nachweisen, dass er versucht hat, gezielt in Leipzig Kontakt zu homosexuellen Männern aufzunehmen, die er in seine Wohnung locken wollte, um sie dann zu töten. Das hat aber nicht funktioniert, weil er jetzt, wie gesagt, sozial nicht der Begabteste war. Und dann ist ihm halt eingefallen, ja, mein bester Freund, der ist ja auch schwul, der will für mich kochen, 2 Fliegen mit einer Klappe. So makaber das jetzt klingt. Ne? Mhm. Und so ist ihm dann dieser Mordplan gekommen, weil einfach dieser Drang offensichtlich so hoch, so groß war, dass ihm egal war, dass er da die einzige Person in seinem Leben tötet, der er etwas bedeutet letztendlich. Und so kommen dann relativ grausige Tatdetails ans Licht. Es hat auch eine Rolle gespielt, was wir auch bei vielen Tätern, auch gerade bei jüngeren Tätern immer wieder hören, die vielleicht so ein bisschen nicht so eine ausgeprägte emotionale Intelligenz haben, dass er einfach Lust drauf hatte, jemanden mal sterben zu sehen. Das hört man ja auch häufiger, so Mordlust tatsächlich als Motiv. Wahrscheinlich ist auch ein weiteres Mordmerkmal in diesem Fall, dass er tatsächlich auch eine weitere Straftat verdecken wollte, nämlich, dass er Jonathan sexuell missbraucht hat, bevor er ihn getötet hat, um dann vielleicht doch mal seinen Drang nach homosexueller Liebe auszuleben, aber sich, wie gesagt, selbst dafür gehasst hat. Man kann also die Tat rekonstruieren. Jonathan hat da nichts ahnend gekocht für ihn, ist dann überfallen worden. Er hat ihn mit einem Messer bearbeitet, verschiedene Stichwunden zugefügt, hat ihn vergewaltigt, hat ihn kastriert, zerstückelt und in der Weißen Elster entsorgt.
Was war jetzt genau die Todesursache?
Ein Konglomerat aus dem Allen.
Ja, übel. Also ich finde auch an der Stelle mal wieder, es ist so krass, dass letztendlich Jonathan ihm ja irgendwie auch helfen wollte, ne? Also man muss das ja schon so sehen, das hat sich zumindest eben so angehört für mich, dass er da so ein bisschen auch ein Türöffner war in seinen eigenen Freundeskreis möglicherweise, in diese Cosplay-Szene. Und gerade so, sagen wir mal, diese Geste des Kochens und so, des Einladens, das ist ja häufig dann auch bei einer Freundschaft, als Erwachsener erlebt man das fast gar nicht mehr, dass man sagt so, hey, wollen wir uns mal treffen? Ne?
Ja,
ich finde dich irgendwie cool, wollen wir mal ein Bier trinken, Kaffee oder so, ist ja irgendwie ja, so ein Schritt. Ne?
In dem Alter war das noch normal.
Da war das noch voll normal, ne? aber du weißt, wie ich das meine.
Aber
ne?
so
für das jemand, ist schon der erste Schritt zu einer Freundschaft.
Genau, ja, die waren ja schon sehr befreundet. Mhm. Ne? Und für jemanden kochen ist ja generell auch ein Akt der Zuneigung.
Genau,
ne?
genau, ja. Ja, absolut.
Ja, er ist dann nur in einem Punkt von seinem Plan abgewichen, den er schriftlich dargelegt hat. Er wollte, nachdem er diesen homosexuellen Menschen getötet hat, dessen Kopf zertrümmern. Das hat er offensichtlich nicht gemacht, hat er wohl nicht geschafft, weil es halt sein Freund war. Mhm. Wo er den Kopf letzten Endes entsorgt hat, weiß man aber
nicht. Hat er auch nicht gesagt,
das hat er quasi mitgenommen. Die Verteidigung wollte erwirken, dass er psychiatrisch dann eben betreut wird in der Forensik. Mhm. Aber das Gericht ist dem nicht nachgekommen. Der hat erstmal eine 16-jährige Haftstrafe verbüßt und ist dann im Anschluss sicherheitsverwahrt in eine Forensik gekommen.
Okay.
Also wird auch da aller Wahrscheinlichkeit nach nicht rauskommen. Mhm. Angemessenes Strafmaß. Also wir sind keine Juristen, aber das ist so gefühlt immer nach so einer Tat, möchte man, dass jemand lebenslang verschwindet, ehrlich gesagt. Oder ich möchte das ganz gerne.
Ja, natürlich. Du willst nicht unbedingt halt diese Gefahr, dass so jemand rumläuft, ist natürlich dann irgendwie erstmal beängstigend und das möchte man natürlich nicht. Ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, ist halt immer auch so hart, ich wüsste jetzt keine bessere Alternative, aber wenn jemand halt schon so ein hartes Leben hatte, ein Opfer war, diese Diskussion haben wir auch schon oft gehabt, dieses Gespräch, ne? Und letztendlich ist diese Tat ja irgendwie auch ein Produkt einer langen Reise. Was machst du mit so einer Person dann auch? Ne? Das finde ich halt auch so schlimm, dass im Prinzip es da nirgendwo mehr ein positives Ende für ihn geben wird.
Ja, aber
obwohl er der Täter ist. Ne?
Aber wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, dass, dass ein schlechtes Leben oder ein hartes Leben keine universale Entschuldigung für die Entschlüsse sein kann, die du triffst.
Nee, auf keinen Fall.
Natürlich prägt dich das und natürlich gibt dir das gewisse Karten mit auf die Hand, aber du kannst die Karten immer wieder neu mischen lassen und du kannst dich nicht dein Leben lang dahinter verschanzen, dass du ein scheiß Leben hattest.
Ja.
Das geht nicht.
Nein, vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, an so einer Stelle, so wie du ihn beschrieben hast, wirkt es ja schon so, dass er so dieses Opferleben, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, so ein bisschen, dieses Leben hat ihn begleitet, er konnte da nichts für und letztendlich fehlte ihnen da vielleicht auch die Weitsicht zu sagen, okay, ich schöpfe jetzt Energie und Kraft aus anderen Dingen und gebe mich nicht dieser dunklen Gedankenwelt hin.
Ja, aber ob er diese emotionale Weitsicht jemals ausgebildet hätte, ist ja die andere Frage. Das heißt ja nicht automatisch, nur weil du erwachsen wirst, wirst du auch
richtig
empathischer. Ne? Das ist einfach eine Sache, die wir so stehen lassen können. Da hat jetzt jeder seine eigene Meinung. Ist diese Strafe angemessen? Hätte er eine zweite Chance verdient? Ist seine Herkunft oder sein Aufwachsen vielleicht doch eine Entschuldigung? Wie geht man damit um? Aber das war Fall Nummer 1. Wir sind genau bei der Stunde geblieben. Zeit für eine Pause. Und nachher geht es etwas weniger blutig, dafür aber etwas rätselhafter weiter. Und da bin ich gespannt auf die Meinungen dann und die Theorien, die reinkommen, weil das ein Fall ist, der offiziell Cold Case ist, für mich allerdings gelöst. Und ich bin gespannt, ob ihr es genauso seht.
Ja, ich auch. Alles klar. Bis gleich.
Wir können noch weiterreden, Daniel ist noch auf Toilette. Bitte? Da hast du. Aber ich bin an, oder nicht? Ja, ich bin.
Jetzt. Nachhaltig, wie ich bin und wie ihr alle sein solltet, habe ich die Batterien ausgemacht in der Zwischenzeit. Jetzt geht's aber wieder.
Du bist so ein verdammter guter Mensch, das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, ich bin ein Dummschwätzer wahrscheinlich jetzt gerade gewesen.
Nein, ich finde das gut. es war auch schön, jetzt die Pause so ein bisschen unter euch zu verbringen. Da kann man immer so ein bisschen einschätzen, wie es läuft. Also beim ersten Mal in der Krombacher Brauerei, da waren wir in der ersten Hälfte auch sehr, sehr aufgeregt. Und dann in der Pause so beim Bad in der Menge quasi, hat man dann gemerkt, okay, man macht das scheinbar ganz okay. Es ist das zweite Mal, dass wir auf der Bühne stehen. Und das Gefühl hatte ich jetzt gerade auch wieder. Deswegen ist man jetzt automatisch ein bisschen gelockerter. Ich habe gehört, da sind irgendwie so ein paar Damen hier aus der Nähe, die sind nicht schlüssig, ob sie es gut finden. Zwei wollen nach Hause gehen, eine möchte das dann alleine durchziehen hier mit uns, aber das ist die richtige Einstellung übrigens. Ja, ich hoffe, die Pause war lang genug, ihr habt euch alle ein bisschen erfrischt und ein bisschen Entschuldigung, Akkus und Batterien wieder aufgeladen. Jetzt fängt meine Stimme an, doof zu werden. Das ist doch verrückt, oder nicht?
Ja, trink mal einen Schluck.
Ja. Ich habe jetzt einfach für dich beschlossen, dass du auch Radler trinkst. Ja.
Das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Also Kim Jong-un darf sowas. Oh, habe ich Un gesagt? Fabio, Entschuldigung, das war ein freudscher Versprecher.
Ihr wisst, wenn ich Diktator wäre, ihr würdet alle meine Frisur tragen müssen.
Ja. Das wäre cool. Wir müssen beim nächsten Mal solche Perücken verteilen.
Ja. Also ich, ehrlich gesagt, habe ich es einfach nicht zum Friseur geschafft.
Ja, aber es fällt nicht auf.
Ich finde, das sieht hervorragend aus. Ich bin so ein bisschen wie Sheldon Cooper. Ich hasse Friseure. Ich gehe nur zu denen, die offiziellen Haarschneideunterlagen für meinen Kopf haben. Und wenn der dann zu hat, dann bin ich vollkommen aufgeschmissen. Dann wachsen die bis zu den Füßen, die Haare. Das ist nicht. Wir machen einen abrupten Wechsel, hatte ich eben schon angekündigt. Ich hoffe, ihr seid da alle bereit für. Wir reisen richtig.
Ja.
Bisschen in der Zeit nach hinten, von 2011 nach 2004. Bisschen, weiß ich nicht, von einem wilden, exotischen Ort an einen wunderschönen Urlaubsort nach Australien. Schon mal irgendwie im Podcast drüber gesprochen. Traumziel vieler Urlauber, vieler deutscher Urlauber auch. Und so ein bisschen, weiß ich nicht, Work and Travel, Gap Year, so diese ganzen neumodischen Sachen, das verbringt man, oder ich bringe das eigentlich immer nur mit Australien in Verbindung.
Absolut, ne? Das war immer so das Ding früher, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ein Jahr lang nach Australien Erdbeeren pflücken.
Ja.
Oder also, Au-pair.
Ein Jahr Australien ist auch cool, mich haben immer die Leute genervt, die so 3 Monate weg waren und dann wiederkamen und kein Deutsch mehr sprechen.
Also direkt mit Akzent. Ja, das stimmt. Also,
wie sagt man auf Deutsch, the strawberries, ja komm, Maul halten. Nee, also grauenhaft. Aber ja, ein Jahr Australien, das ist ein gutes Stichwort, denn das streben die Hauptpersonen in unserem heutigen zweiten Fall auch an. Mhm. Die 25 Jahre alte Simone Strobel, die wir auf Bild 1 haben, und ihr ein Jahr jüngerer Freund Tobias, der ja, diese Surferkultur einfach total cool findet. Simone hat gerade ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin beendet. Tobias ist... Bitte? Ich gehe kurz von der Bühne, komm noch mal wieder. Revidiere das dann, ja? Okay. Also wie ich bereits gesagt hatte, ist Simone Erzieherin.
Ja. Ich kann das bezeugen, das hast du so gesagt.
Ja. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber Lokopäde und so, ihr wisst
schon. Aber ich muss auch wirklich sagen, also die Stimmqualität...
2004 war sie Kindergärtnerin.
Hieß das dann noch anders? Also, ich glaube, das war ein technisches Problem. Das kam einfach falsch rüber.
Also, sie hat diese Erziehung zum... Ja, okay, also
ja. So, ja, sie ist fertig. Wo sind wir stehen geblieben?
Sie hat also eine Ausbildung abgeschlossen, als was ist ja auch vollkommen irrelevant. Das spielt für den Fall überhaupt keine Rolle. So, Tobias jedenfalls ist Sportstudent. Der ist 24, die beiden sind seit 6 Jahren zusammen, also für dieses junge Alter schon auch eine relativ lange Beziehung. Das
ist eine lange Zeit,
ja. Ja, die kennen sich 6,5 Jahre und sind dann relativ schnell zusammengekommen und dann auch schon so, ja, so 24-7, also die kleben so ziemlich auch aneinander. Mhm. Und der Traum war eben schon lange Zeit, so ein Jahr in Australien, wenn sie ihre Ausbildung, diese ominöse Ausbildung abgeschlossen hat. Weil er eben, wie gesagt, diese Surferkultur da so cool findet. Also hat man sich vorgenommen, ein Jahr zu verreisen. Das tut man dann eben auch im Jahr 2004, macht man sich auf den Weg, die beiden alleine erstmal, und die bereisen das Land, machen auch Work and Travel, tatsächlich auch auf Erdbeerfarmen.
Siehste.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Ding ist. Ich habe das jetzt in dem Fall gelesen, dass die Erdbeeren gepflückt haben und du kommst direkt hier raus, ja, der Erdbeeren pflückt.
Ja, da musst du mal wirklich an deinem Allgemeinwissen arbeiten.
Ja. Also. Offensichtlich, ja. Offensichtlich. Jedenfalls halten die regelmäßig auch den Kontakt in die Heimat. Simone ist mit ihrer Familie relativ eng. Die hat einen Bruder und ist mit ihrer Familie, mit den Eltern sehr, sehr eng verbandelt. Mhm. Tobias hat eine Schwester. Der Kontakt zu den Eltern geht so, aber er telefoniert eben regelmäßig mit der Schwester. Und die malen einfach so ein total farbenfrohes Bild von Australien. Dieser Trip ist total geil. Ne? Die haben da die Zeit ihres Lebens. Und ja, die Daheimgebliebenen, die sind natürlich so ein bisschen neidisch. Die möchten, oder das weckt deren Reiselust, sagen wir mal so. Sodass dann Tobias' Schwester beschließt, mit ihrem Partner nachzukommen. Die wollen sich dann Anfang 2005, Januar 2005 treffen und einen Monat gemeinsam dann reisen. Mhm. Simone und Tobias, die haben so einen Van quasi gekauft. Es gibt da in Australien so Backpacker-Börsen, wo man ankommt und von anderen Leuten, die jetzt ein Jahr in ihrem Van unterwegs waren, quasi deren gebrauchten Van einfach kaufen kann, um dann damit wiederum unterwegs zu sein. Also klar, ne, wenn du dann das Land verlässt und lebst dann wieder in Deutschland, Timbuktu, was auch immer, dann kannst du dieses Auto nicht mitnehmen und verkaufst das dann einfach vielleicht möglichst gewinnbringend sogar noch. Und damit fahren die beiden rum. Die haben aber für Notfälle auch noch ein Zelt dabei und da soll dann quasi die Schwester von Tobias mit ihrem Freund drin wohnen. Mhm. Zu diesem Zwecke, gehen wir bitte ein Foto weiter in der PowerPoint. Zu diesem Zwecke hat man sich da in New South Wales, das ist so unten rechts in Australien, wenn man den
Kontinent vorsieht. Warte, jetzt kannst du hier sogar, hier guck mal, mein Laserpointer. Ist doch cool, oder nicht? Oder nicht? Dafür sind die doch, ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Willst du?
Du bist der Lehrer, mach du das.
Wo ist das denn jetzt hier?
Ja, unten das kleine Bild wahrscheinlich, oder nicht? Unten rechts.
Hier, da. Ja. Yeah. Ich hab's gefunden.
Also da, unten rechts. Da will man in der Stadt Lismore gemeinsam auf einem Campingplatz einfach Zeit verbringen. Und da steigen wir quasi ein. Jetzt muss ich hier kurz meine Unterlagen ein bisschen sortieren.
Ja.
Da sind wir. Die Reise, wie gesagt, nach außen verkörpert so der absolut volle Erfolg. Ne? Also die beiden schildern das alles so in glühenden Farben. Und am 26. Januar kommt dann Katrin mit ihrem Freund Jens Martin nach. Habe ich das wieder komisch ausgesprochen? Das ist einfach eine geile Namenskombination.
Also die große Frage, gib's ruhig zu, wir fragen uns alle, ist da ein Bindestrich zwischen Jens und Martin? Ja, oder?
Also gibt's hier einen Jens Martin im Publikum? Jetzt, Moment, kann ich über diesen Namen frei sprechen? Nein,
ich weiß nicht. Also, ich sehe keine Meldung, nee, kannst du. Nee.
Das ist natürlich grauenhaft, da ist kein Bindestrich.
Ja, aber dann kann er Jens oder Martin genannt werden.
Er wird hier Jens Martin genannt.
Okay.
Also, 26. Januar, die beiden kommen nach und verbringen jetzt also Zeit gemeinsam in Lismore. Die haben allerdings Pech, die kommen da an und das Wetter ist direkt scheiße, es regnet im Prinzip in einer Tour durch. Sodass die vier im Prinzip zwischen Van und Zelt gefangen sind. Und es entwickelt sich dann so eine Dynamik, dass irgendwie Tobi und Jens Martin.
Wir müssen auch damit aufhören.
Ich kann auch versuchen, das möglichst sexy auszuprobieren beim nächsten Mal.
Nein. Okay. Nein. Wir sagen jetzt einfach Jens und dann ist gut. Und keiner lacht. Ja, auch nicht.
Jens. Okay. Also die beiden, die schlafen im Van,
ja.
Gentlemen, wie sie sind, und die beiden Frauen schlafen im Zelt. So. Und das führt immer wieder zu Konflikten, weil komischerweise die Damen einfach Bock auf den Van haben, weil es die ganze Zeit regnet. Ne? Und Tobias versteht das nicht und ist dann auch öfter pampig offensichtlich zu seiner Freundin und seiner Schwester, denn Zelt ist ja auch viel schöner. Ne? Der Regen, der so aufs Dach plätschert und so. Ich frage mich auch immer, warum schlafen die nicht paarweise? Also warum ist da diese Konstellation, diese Trennung Männer, Frauen? Und warum sind die beiden Typen so verdammte Arschlöcher, dass sie denen nicht den Wagen anbieten? Aber
das ist wirklich spannend. Wer weiß, was die da vorhatten. Kann ja auch einfach sein, dass sie gesagt hat, wir machen jetzt mal so ein Jungs-Jungs-Ding oder so Mädels-Mädels.
Ja, kann ja keine sein. Ahnung. Auf jeden Fall nach 2 Wochen 10. Februar 2005 ist die Stimmung, gelinde gesagt, im Keller. Ja, weil da, wie gesagt, Dauerregen und eben diese Schlafsituation.
Das heißt ganz kurz, die haben das so lange durchgezogen, so zu schlafen. Okay, das ist wirklich seltsam.
Ja. Und ja, wie gesagt, das schlägt natürlich aufs Gemüt. Es schlägt ja generell aufs Gemüt, wenn du 2 Wochen eigentlich Bock auf Strandurlaub hast, aber bist im Dauerregen gefangen, dann bist du auf so engem Raum aufeinander gepfercht. Ne? Dann ist vielleicht der Partner deiner Schwester auch jemand, den du jetzt, sagen wir auch mal, nur so semi-gut leiden kannst vielleicht. Oder jetzt nicht unbedingt jemand, mit dem du Poritzer an Poritzer in so einem Van schlafen möchtest. Ne? Ich weiß es nicht. Die Stimmung war etwas angespannt auf jeden Fall am 10. Februar, das ist verbürgt. Und als es dann irgendwie abends ein bisschen aufgeklärt ist, hat man sich dann irgendwie überlegt, um die Stimmung zu heben, geht man mal in eine Kneipe.
Mhm. So. Nach 2 Wochen. Ja. Erste Hilfe.
Ja. Ja, es ist wirklich.
Wir müssen jetzt wirklich ernst bleiben jetzt.
Ja. Das
ist, aber okay. Also Jens, Martin und Tobias und die anderen und Simone und Katrin gehen dann in eine Kneipe.
Genau, sie gehen in eine Kneipe und haben da den späteren Aussagen zufolge eigentlich einen ganz netten Abend, verlassen die Kneipe, sind so um 11 wieder am Campingplatz, also an Van und Zelt und beschließen dann da noch ein bisschen weiter zu trinken, so den Abend noch ausklingen zu lassen, aber ein Streit bricht aus. Der dreht sich diesmal nicht um die Schlafsituation, sondern der hat irgendwelche familienbedingten Gründe zwischen Tobias und seiner Schwester. Mhm. Genaue Hintergründe sind da nie ans Licht gekommen, ist aber, glaube ich, auch nicht so relevant.
Ja.
Und im Zuge dessen wird Simone offensichtlich so ein bisschen pumpig. Diese 2 Wochen Regenzeit haben ihr zugesetzt. Und jetzt hat man so einen schönen Abend und der wird jetzt auch noch durch so einen Familienstreit irgendwie, wo man als Außenstehender ja sowieso immer so ein bisschen peinlich berührt daneben steht, ne? Mhm. Auch wenn man jetzt der Partner ist, wird dieser Abend ruiniert und sie interveniert und bittet die beiden, sie mögen doch bitte jetzt mal aufhören und die Stimmung irgendwie wieder so ein bisschen schön werden lassen. Mhm. Das geschieht aber nicht und sie verschwindet in die Nacht. Also sie geht dann offensichtlich einfach.
Ja.
Die anderen streiten weiter, legen sich irgendwann schlafen und Simone kommt in dieser Nacht nicht nach Hause. Also in dieser Nacht vom 10. auf den 11. Februar 2005 verschwindet sie. Die Gruppe sucht sie dann am nächsten Tag auf diesem Campingplatz, findet sie aber nicht. Man ruft dann die Polizei, um sie vermisst zu melden und wird dann natürlich befragt, wie ist der Abend gelaufen, was könnte passiert sein, wo könnte sie hingekommen sein. Und da ist so ein erstes Zitat, das habe ich auf meinem Handy, ich bin jetzt hier multimedial unterwegs. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Also es gibt eine Pressekonferenz, da wird quasi gefragt, was könnte passiert sein. Wir suchen eine junge Deutsche. Mhm. Was ist los? Wer hat die gesehen? Was könnte passiert sein? Und Tobias sagt, also er wendet sich an die Öffentlichkeit Australiens und bittet die, seine verschwundene Freundin zu finden, wenn sie die gesehen haben, Tipps und Hinweise zu geben.
Ja.
Und er sagt, es könnte alles passiert sein. Sie könnte entführt oder vergewaltigt worden sein. Ich kann vor Sorge weder essen noch schlafen. Mein Magen krampft sich zusammen und ich zittere am ganzen Körper. Wir waren uns sehr nah. Da habe ich mir schon immer gedacht, so warum spricht er in der Vergangenheitsform einen Tag, nachdem sie verschwunden ist, wenn er doch einen Aufruf startet, sie zu suchen?
Ja.
Die Polizei hat sich geirrt, als sie sagte, wir hätten einen Streit gehabt, wir haben uns nicht gestritten. So zu verschwinden ist völlig untypisch für Simone. Sie ist Kindergärtnerin. Kindergärtnerin. Sie ist Erzieherin. Und eine sehr verantwortungsvolle, sehr sensible Person. Da frage ich mich auch, oder habe ich mich auch immer gefragt, warum baut er da diesen Strohmann auf?
Weißt, warum erzählt er so viel?
Ja, warum erzählt er so viel? Sie ist sehr freundlich, aber von Natur aus vorsichtig. Sie würde niemals in das Auto eines Fremden steigen oder mit jemandem weggehen. Ich weiß, sie würde mich kontaktieren, wenn sie könnte.
Ist das jetzt ein wörtliches Zitat?
Das ist ein wörtliches Zitat.
Weil ich finde, das klingt so wie in einem Film. Mhm. Ne? Also was muss ich alles in so eine Vermisstenmeldung reinpacken?
Das klingt nicht wie das emotional involvierte Statement von einem Partner, dessen Partnerin vor ein paar Stunden verschwunden ist.
Genau, ich finde diese Vergangenheitsform gar nicht schlimm, mit dem wir waren uns sehr nah. Das kann halt im Eifer des Gefechts vielleicht auch passieren, finde ich. Das ist jetzt, darüber würde ich nicht so sehr stolpern, wenn der halt sehr emotional und aufgewühlt und sowas war. Aber ansonsten alles andere wirkt so ein bisschen, Ja, so geschrieben.
Ja. Genau. Aber das ist, wie gesagt, sein offizielles Statement an diesem nächsten Morgen. Die Polizei hat da, er hat ja diesen Seitenhieb gegen die Polizei gestartet, dass die schon so einen Streit unterstellt haben. Mhm. Das haben die noch gar nicht so großartig gemacht. Das haben die wohl erstmal nur so in den Raum geworfen. Gab es Streit? Warum sollte sie gegangen sein? Was ist passiert? Mhm. Und das wird erstmal verneint von seiner Seite. Es gab keinen Streit, obwohl es den ja nachweislich tatsächlich gab. Und wie sich herausstellen wird, war der auch sehr viel ausgeprägter, als diese Version später widerspiegelt. Also er hat dann irgendwann, haben die eingeräumt, die drei, dass man sich dann eben zu Hause gestritten hat, 23 Uhr, dieser Familienstreit. Simone ist dann gegangen, weil sie ihre Ruhe wollte. Mhm. Die Polizei befragt aber andere Gäste auf dem Campingplatz und auch andere Gäste und das Personal in dieser Bar. Und alle erinnern sich super gut an diese Vierergruppe, weil die denen total auf die Eier gegangen sind,
weil die nur
gestritten haben, ja, quasi. Okay. Ne? Auch in dieser Kneipe. Und das wirft natürlich jetzt ein ganz komisches Licht auch auf diese Konstellation und auch auf diesen Appell von Tobias. Warum sollte man diesen Streit so runterspielen und so komplett verneinen, wenn man nichts zu verbergen hat? Ne? Mhm. Also hält die Polizei das zumindest für möglich, dass irgendwie Simone wegen dem verschwunden sein könnte. Mhm. So. Aber es gibt erstmal noch keine Hinweise. Es gibt keine Verdächtigungen. Das ist nur so eine erste Hypothese. Man sucht aber auch ganz normal auf dem Campingplatz weiter. Ja. Allerdings ohne größere Hinweise. Es gibt keine Auffindung oder so. Wie gesagt, in der Nacht vom 11. auf den 12. ist sie verschwunden. Am 17. kommt die Polizei dann auf die Idee, wir könnten doch mal Suchhunde einsetzen. Nach 5 Tagen vielleicht etwas spät. Mhm. Und diese Suchhunde finden auf einem Boccia-Feld, das zu diesem Campingplatz gehört, dann tatsächlich die Leiche von Simone.
Ja.
Wo man sich auch fragen muss, wenn nach ihr gesucht wurde mit auch mehreren Leuten und auch von Seiten des Campingplatzpersonals, warum ist sie nicht schon zuvor gefunden worden?
Aber wie belebt, also du hast ja gesagt, das war irgendwie schlechtes Wetter und so, wäre natürlich die Frage, 5 Tage lang hielt das schlechte Wetter an, war das so?
Das war nach diesem Abend des Verschwindens, also es hielt ja quasi 2 Wochen lang an,
ja.
Vor dem Verschwinden. Was war das für ein komisches Geräusch? Ich weiß auch genau, wer es gemacht hat. Also 2 Wochen war schlechtes Wetter vor dem Verschwinden.
Ja.
Und quasi mit diesem Abend des Verschwindens hat sich diese Schlechtwetterfront verzogen. Also danach war es besser. Der Campingplatz war aber nach wie vor nicht so belebt.
Ja, okay. Aber was ich halt meinte ist, dass so ein Boccia-Feld dann vielleicht ja auch bespielt wird in dieser Zeit. Nee, das ist jetzt nicht so der angesagteste Sport vielleicht für alle. Es muss Leute geben, die irgendwie Lust drauf haben und so. Weiß man ja nicht beim Campingplatz, wer gerade da ist. Aber theoretisch hätte ja die Möglichkeit, hätte es gegeben, dass da vielleicht jemand gespielt hätte in der Zeit.
Ja, das Feld war quasi stillgelegt.
Ja.
Das war nicht benutzbar. So, das war ein bisschen, das hätte nochmal schön gemacht werden müssen. Das war ein bisschen überwuchert. Mhm. Das war längere Zeit nicht genutzt worden. Das war so ein bisschen verwildert worden. Oder die Campingplatzbetreiber haben da nicht besonders gut Acht gegeben. Und es ist einfach eingezäunt geworden, sodass man das einfach nicht betreten sollte.
Ja, okay.
Aber man hätte ja trotzdem da logischerweise mal nachgucken können.
Aber war es denn auch verschlossen?
Ja, also es war quasi, wie gesagt, eingezäunt, sodass man da jetzt nicht einfach so random reinlaufen konnte, willkürlich, damit wir jetzt hier nicht zu viele Anglizismen verwenden.
Naja, aber die Frage ist ja dann trotzdem, wie sie da reingekommen ist.
Ja, das ist die Frage.
Wenn es verschlossen war. Ja,
dazu kommen wir noch.
Okay, ja.
Aber da findet sich die Leiche, wie gesagt. Und die Polizei befragt jetzt Menschen auf dem Campingplatz, nicht nur die Gruppe, also ihre Gruppe, sondern auch andere Menschen. Und die erzählen von einem anderen Camper, der damit geprahlt haben soll, die Nazi-Schlampe umgebracht zu haben. Das ist natürlich relativ deutlich. Ne? Mhm. Den nimmt man sich dann zur Brust und stellt fest, dass der einen offenen Haftbefehl laufen hat, wegen häuslicher Gewalt und Gewalt generell auch gegen Frauen. Also ein äußerst sympathischer junger Mann, der da auf diesem Campingplatz offensichtlich gewohnt hat. Den nimmt man fest, aber dieser Verdacht, der könnte was mit dem Tod von Simone zu tun haben, der erhärtet sich erstmal nicht. Also obwohl er offensichtlich rumgelaufen ist und diese relativ klare Äußerung getroffen hat, kann man das dann irgendwie trotzdem nicht belegen. Hm. Die Polizei ist aber gar nicht so super traurig deswegen, denn denen ist eigentlich klar oder für die steht fest, dass ihr Tod mit dieser Gruppenkonstellation irgendwie zu tun haben muss. die haben diese Situation so ein bisschen analysiert. Die haben rausgefunden, dass Simone und Tobias Tagebuch geführt haben. Mhm. Die haben die Tagebücher ausgewertet und diese Tagebücher, die ergeben ein bisschen anderes Bild als diese Telefonate nach Hause von wegen beste Reise unseres Lebens, alles toll. Im Prinzip zeichnen diese Tagebücher das Bild, dass die sich die ganze Reise über konstant gestritten haben und auch nicht miteinander gesprochen haben, speziell Tobias wohl sehr, sehr abweisend.
Also wirklich Simone und Tobias, wir reden ja jetzt noch nicht von Katrin und
Jens Martin. die beiden untereinander, ja. Speziell er sehr, sehr abweisend zu ihr war und dann auch eben aufgrund dieser Schlafsituation das Ganze so eskaliert ist, dass die wirklich tagelang nicht miteinander gesprochen haben und beide dann aber auch in ihren Tagebüchern vermerkt haben, dass sie beide nicht so richtig wissen, wie man diese Situation wieder kitten soll, also wie man wieder Zugang zueinander finden soll.
Aber dann kann das ja auch der Grund gewesen sein, warum halt die Mädels zusammen geschlafen haben und die Jungs zusammen geschlafen haben. Vielleicht halt, um irgendwie beisammen zu sein, mal zu sprechen oder so. Vielleicht hat ja auch die Schwester versucht, dann nochmal irgendwie Beziehung herzustellen.
Das war ja von Anfang an die Dynamik. Deswegen muss das ja, also ich glaube, dass das so ein bisschen der Auslöser und auch die Behandlung des Ganzen war, weißt du, also dass das den Streit verschlimmert hat und dann aber auch vielleicht so ein bisschen genutzt wurde, um lass mal eine objektive Meinung einholen und mal drüber sprechen über alles.
Ja gut, aber da steckt man jetzt ja vielleicht nicht drin. Nee, wir wissen ja auch nicht, ob sich irgendwie Simone und Katrin warm waren, ne? Ob die sich mochten oder nicht, was in Deutschland noch war, ne? Und so weiter und so fort. Also das spielt ja auch alles mit rein. Was ist denn eigentlich, als sich Katrin und Tobias an dem Abend gestritten haben und Simone ist verschwunden. Was hat Jens Martin dann gemacht?
Dazu. Sich darüber gefreut, dass er so einen schönen Namen hat. Vermutlich. Dazu hat er keine Angaben gemacht, ich weiß es nicht. Also das kann ich wirklich nicht sagen. Ja. Da ist auch nie drauf eingegangen worden.
Also ich will einfach sagen, es kann ja sein, in einem normalen Vierergespann, wenn sowas passieren sollte, dass die Person, die noch dort bleibt, während sich zwei gerade streiten, entweder versucht zu intervenieren und irgendwie so diplomatisch dazwischen zu stehen und vielleicht ein bisschen so die Wogen zu glätten oder aber loszieht und guckt, wo Simone bleibt.
Ja, das hat er offensichtlich nicht getan. Ja. Ob er jetzt da Wogen geglättet hat oder ob er einfach resigniert hat oder schlafen gegangen ist, das kann ich nicht sagen. Mhm. Die Polizei betrachtet aber diese Tagebücher. Wie gesagt, beide wissen nicht so richtig, wie man sich wieder einander annähern soll. Mhm. Und Simones Tagebuch endet mit dem Eintrag von dem Morgen, an dem Tag, an dem sie verschwindet, dass der heutige Tag noch beschissener anfängt, als der letzte aufhört. Also es scheint da auch eher ein Klimax des Streits gegeben zu haben, nicht irgendwie Aussicht auf Besserung. Mhm. Und deswegen war das wahrscheinlich dann auch für sie so frustrierend, dass dann auch dieses Weggehen, das Wetter wird besser, man macht endlich mal was, auch wieder im Streit gegipfelt hat. Ne? Das, das kann man sich ja auch als sehr frustrierend vorstellen.
Da war die gesamte Situation noch mehr oder minder erzwungen.
Genau.
Keiner wollte es so richtig. Warum man es gemacht hat, wusste man vielleicht auch nicht. Vielleicht hatten alle so einen minimalen Antrieb in sich zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt mal was Positives und gucken, ob es irgendwie wieder besser wird. Aber so richtig war ihm ja auch von vornherein klar, dass daraus nichts wird.
Genau.
Okay.
Die Polizei ermittelt als Todesursache höchstwahrscheinlich Ersticken mit einem Kissen. Das ist ja nun relativ ungewöhnlich und spricht jetzt gegen einen Zufallstäter. Also der Zufallstäter, der irgendwo in der dunklen Gasse wartet, der hat im Zweifelsfall ein Messer, aber nicht unbedingt ein Kissen dabei. Das wäre seltsam.
Ja, wieso dieser Camper mit diesem Spruch, der wird ja wahrscheinlich in seinem Campingwagen oder Mobil oder so halt ein Kissen gehabt
haben. Da konnte keine Verbindung nachgewiesen werden. Ich denke, dass da vielleicht auch irgendwie Fingerabdruckspuren genommen wurden, auch an seinen Sachen, dass da vielleicht auch irgendwie nach, weiß ich nicht, Blutspuren, Speichel, DNA-Material gesucht wurde, nichts gefunden. Es wird immer wieder nur kommuniziert, dass man ihn nicht weiter mit dieser Tat in Verbindung bringen konnte. Er hat diese Aussagen getätigt, die natürlich auch sehr, sehr fragwürdig sind. Aber vielleicht wollte er sich da einfach nur aufspielen, vielleicht war das einfach generell ein frauenfeindlicher Typ, scheint er ja gewesen zu sein, der dann damit zu einem gewissen mit so einem Macho-Gehabe kokettieren wollte und irgendwie so einen auf harter Mann machen wollte, keine Ahnung.
Teil daneben. Aber nichtsdestotrotz, was ich sagen will, ist, dass so Kissen am Campingplatz erstmal ganz normal sind. Die sind ja überall dort.
Ja, aber es ist halt nicht unbedingt die Waffe von einem Gelegenheitstäter in der Dunkelheit. So, darauf will ich hinaus.
Weiß ich nicht tatsächlich. Keine Ahnung. Also ich finde es jetzt nicht total...
Also hast du schon mal, jetzt mal ernsthaft, hast du schon mal davon gehört, dass irgendwie jemand mit einem Kissen durch die Gegend gezogen ist?
Also, Es kann doch, also ich finde halt, die Situation ist doch so am Campingplatz. Man hat immer so diese Bereiche,
ich weiß genau,
mobil am Mobil, und die Leute haben halt immer so Haushaltsdinge dabei, wie zum Beispiel ein Kissen. Und wenn dann jemand dabei ist und er hat dann irgendwie solche Dinge im Kopf, dann finde ich das eigentlich total naheliegend, zu sagen, okay, da ist gerade eine Person vielleicht alleine, er schnappt sich ein Kissen und zieht los. Also finde ich jetzt nicht so absurd. Ihr schon? Ja? Okay, ja.
Jetzt wisst ihr, warum Daniel kein Verbrecher geworden ist.
Ich wäre so schlecht, echt. Ja. Der schlechteste Verbrecher ever.
Es ist Kissenmann. Ja, okay. Ach, Daniel. Also halten wir fest, es ist eine eher untypische Mordwaffe auch.
Aber nicht unmögliche
Mordwaffe. Auch wenn sie auf einem Campingplatz natürlich verfügbar ist. Aber...
Junger Mann, Sie driften zur Albernheit, würde ich sagen.
Weiß auch nicht, woher das kommt.
Ich habe keine Ahnung.
Aber noch etwas anderes erweckt viel eher die Aufmerksamkeit der Polizei, und zwar dieser Auffindeort. Dieses Boccia-Feld ist, wie gesagt, eingezäunt. Mhm. Es gibt ein Tor, das ist aber verschlossen, das ist auch nicht manipuliert worden. Und die fragen sich, wie ist die Leiche auf dieses verwilderte Feld gekommen? Mhm. Und die kontrollieren den Zaun ringsrum und die stellen ein Loch im Zaun fest. Allerdings relativ hoch über dem Boden, also nicht irgendwie, dass man drunter durchkriechen kann. Und stellen nun die Theorie auf, dass die Leiche da durchgeschoben wurde. Mhm. Die finden Faserspuren von der Kleidung von Simone an diesem Zaunloch. Und die finden ein einzelnes blondes Haar. Mhm. Simone hat keine blonden Haare, Tobias und seine Schwester haben blonde Haare. Allerdings ist keine Haarwurzel mehr enthalten. Und mit der damaligen Technologie konnte man da dann kein DNA-Material auswerten. Man hat einfach nur ein totes blondes Haar quasi.
Ja.
Was zumindest Aufschluss darüber gibt, dass wer auch immer Simone durch dieses Zaunloch geschoben haben muss, höchstwahrscheinlich blonde Haare hatte. Aufgrund der Beschaffenheit dieses Lochs im Zaun und der Tatsache, dass eine Leiche ja nun auch wie so ein nasser Sack nicht mithilft, wenn man sie irgendwo durchschiebt, geht man davon aus, dass es mindestens zwei Leute waren, die sie durchgeschoben haben. Mhm. Man verdächtigt also jetzt so ein bisschen die Gruppe an sich. Und siehe da, die sind auf einmal auch alle ganz mundfaul. Da will auf einmal niemand mehr was sagen zu dem Abend. Also weder Tobias noch ihr Freund, also der Freund der Schwester, du weißt.
Wir wissen, wer gemeint ist.
Noch seine Schwester, keiner möchte eine Aussage treffen. Die sind auch mittlerweile wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
Ja.
Und die brechen auch den Kontakt zu Simones Familie ab. Und das findet auch Simones Familie total komisch. Der war quasi 6 Jahre der Partner der Tochter. Und die hatten eigentlich damit gerechnet, die haben den immer gemocht und die haben den auch immer mit offenen Armen zu Hause empfangen. Die haben damit gerechnet, dass der in diesen Krisenzeiten so ein bisschen mit denen zusammenrückt. Aber diese Abwendung, die kommt für die halt sehr, sehr überraschend. Und gemeinsam mit diesen Erkenntnissen der australischen Polizei formt sich da auch für die der Verdacht, dass der und vielleicht auch seine Schwester da in dieses Verbrechen verwickelt sein können. Vielleicht auch Jens Martin, weiß man halt nicht. Die drei sollen dann irgendwann nochmal vorgeladen werden von der australischen Polizei, um dann offiziell Aussagen zu machen. Tobias und seine Schwester weigern sich aber, nach Australien zu kommen und offizielle Aussagen zu machen, mit der Begründung, sie möchten diesen Kontinent nicht mehr betreten, weil da so viel Schlimmes passiert ist, weil sie da so schlimme Erfahrungen gemacht haben. Nur Jens Martin stellt sich eben der australischen Justiz. Mhm. Und der bestätigt dann eben nochmal, dass es eben die ganze Zeit über Streit gab, auch in diesen 2 Wochen schon, dass speziell diese Schlafsituation eben beide auf die Palme gebracht hat. Und dass
beide,
also Simone und auch Tobias,
okay,
dass es da zu sehr, sehr massiven Streitigkeiten kam und dass speziell an diesem Abend nach dem Streit in der Kneipe Tobias sie sehr, sehr wüst beschimpft hat. Das war wohl nicht so, dass der sich mit seiner Schwester gestritten hat über familiäre Dinge, sondern er und Simone hatten einfach einen handfesten Beziehungsstreit, infolgedessen oder im Zuge dessen er sie mehrfach als dreckige Schlampe bezeichnet haben soll, was sie jetzt nicht so charmant gefunden hat. Mhm. Und daraufhin ist sie dann eben quasi in die Nacht verschwunden Und er ist hinterhergegangen, um sie zur Rede zu stellen quasi oder um sie zurückzuholen.
Also doch, okay.
Genau, er ist dann offensichtlich wiedergekommen nach einiger Zeit, hat gesagt, er hätte sie gesucht, hätte sie nicht gefunden. Und als sie am nächsten Morgen dann quasi verschwunden war, also er war dann überrascht, dass sie immer noch nicht wiederkommt, da hat er dann seine Schwester und Jens Martin gebeten, ey, wenn wir jetzt die Polizei rufen, wir müssten wahrscheinlich von dem Streit erzählen, dann lass uns bitte so tun, als ob es ein Familienstreit zwischen uns beiden, also lass den Beziehungsstreit außen vor.
Okay.
Und lass auch außen vor, dass diese Beschimpfung stattgefunden hat von ihm.
Mhm. Ne? Und die haben sich darauf eingelassen, weil er vielleicht sowas sagte wie, ich möchte nicht, dass es in eine falsche Richtung gerät hier.
Genau, das ist ja auch ein valides Argument, ne? Wenn du sagst, also wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass das der besorgte Partner ist, ne?
Ja.
Und der sagt dir, ey, wenn wir davon sprechen, dass es wirklich einen schlimmen Streit gab und ich habe Dinge gesagt, die mir leid tun, die auch absolut unter der Gürtellinie sind.
Ja, okay. So, ja, aus der Sicht kann ich das verstehen.
Du bist dann ja automatisch von der Polizei, wirst du anders betrachtet und die ermitteln vielleicht einseitig.
Klar,
das ist ein gutes Argument.
Die nehmen erstmal das, was sie haben. Ich habe das jetzt bei einer Folge von Mike gehört, Licht ins Dunkel, wo dann auch irgendwie ein Polizeiermittler sagte, am Anfang, gucken sie, die nehmen das, was sie haben. Die gucken jetzt irgendwie nicht weiter. Und in dem Moment, wenn es halt einen Streit gab und es gab solche Aussagen, dann ist halt das Naheliegendste im Prinzip, was sie verfolgen. Und trotzdem finde ich die Situation relativ skurril, weil ich sagen muss, wenn die sich die ganze Zeit streiten und aber auf einmal finden die so ein Commitment, eine Geschichte doch ein bisschen zu verfälschen, das ist doch irgendwie seltsam.
Finde ich nicht, weil letzten Endes dieser Streit da dann vielleicht keine so große Rolle spielt. Man kennt sich ja schon auch unabhängig davon und schon lange vorher. Und auf einmal ist man in einer Ausnahmesituation und da rückt man dann halt wieder zusammen. Das ist ja ganz klar. Ich meine, du bist in einem fremden Land. Da gibt es gegebenenfalls eine Sprachbarriere.
Okay.
Und
das war so eine Form von Zusammenhalt.
Man hält automatisch eher zusammen.
Okay. Ne? Ja, also, ist möglich. Nichtsdestotrotz ist die Situation komisch. Ne? Also zumindest mal eine Achterbahnfahrt.
Total, ja. Ja, aber es ist ja wie gesagt vieles komisch, dass er dann am nächsten Tag direkt, entschuldigt bitte, diese Pressekonferenz dann da bei der Polizei gibt, wo er dann auch schon so eine wie vorbereitet wirkende Rede quasi griffbereit hat, ne? Die auch jetzt nicht sonderlich emotional ist. Und infolge der Auffindung der Leiche, also er hat auch dann ihre Familie relativ spät erst informiert, nach 3 Tagen oder so. Und ihr Bruder ist dann gerade erst angekommen in Australien, um bei der Suche zu helfen, als dann die Schwester gefunden wurde.
Ja.
Und im Zuge der Auffindung der Leiche hat er dann auch immer so super gestellte Interviews gegeben. Ne? Also ich habe mir die angeguckt und der Salbat hat da dann irgendwie von wegen, ja, was das von Tag 1 an für eine große Liebe war und das war wie im Film und Jesus hat sie mir genommen und gut, ich weiß nicht, ist das vielleicht seine Art, sehr übertrieben zu sprechen, ne? Aber mir kam das immer so unglaublich aufgesetzt vor, ne? Und so sehr pathetisch einfach. Dazu kommt eben auch, dass die Auffindesituation der Leiche so ein bisschen auch ein paar Sachen verrät, also die Leiche liegt entkleidet auf diesem Boccia-Feld, ist an sich unversehrt, aber offensichtlich, wie gesagt, erstickt worden und mit so Palmwedeln bedeckt. Und wir haben auch schon davon gesprochen, dass es dieses Phänomen in der Kriminalpsychologie gibt, das man Undoing nennt, dass man jemanden tötet und dieses Töten dann quasi psychologisch ungeschehen macht, indem man die Leiche verdeckt, speziell das Gesicht verdeckt. Und das spricht eigentlich immer für eine intime Beziehung zwischen Täter und Opfer. Das passiert ganz, ganz oft bei früher sagte man Beziehungstaten, Femizid, was auch immer, oder Kindstötung. Ne, das spricht ganz, ganz oft dafür, dass zwischen Täter und Opfer irgendeine Form der Beziehung besteht.
Mhm. Und sie war entkleidet, die Kleidung war dementsprechend auch weg, nehme ich jetzt mal an.
Ja, also auch Geld, Ausweis, alles verschwunden.
Hat sie das überhaupt alles mit dabei gehabt, wenn sie mitten in der Nacht losgezogen ist? Also mal zumindest Kleidung wird sie angehabt haben, aber also Ausweis und Geld wundert mich jetzt tatsächlich nicht.
Wird sie in der Tasche gehabt haben wahrscheinlich.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, so das spricht halt eine Sprache. Also der hätte dieser Mensch von dem Campingplatz, der so hasserfüllt auch von Frauen spricht, sie getötet, dann wäre sie vielleicht auch entkleidet gewesen, je nachdem, was er im Sinn gehabt hätte. Aber ich weiß nicht, ob er sie so sanft hätte getöten wollen mit einem Kissen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, das ist jetzt kein so gewaltsamer Tod. Ne? Da wird niemand erstochen, zerstückelt, erschlagen, was weiß ich was. Und ich weiß nicht, ob er sich die Mühe gemacht hätte, dann dieses Undoing zu betreiben, diese Leiche so nochmal zu präparieren und zu verstecken.
Nee, das wohl nicht. Aber trotzdem, wenn man das jetzt versucht, irgendwie zusammenzufassen, es gibt da dieses recht hohe Loch im Zaun, wodurch sie ja auch gekommen sein muss.
Ja.
Gleichzeitig hat sie keine Wunden am Körper, sprich, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Ausziehen dann irgendwie später stattgefunden hat.
Auf dem
Kleidungsstücke, die ja zusammen geknotet ja ein Kissen ergeben könnten, sind nicht mehr dort. Also, nein, was ich sagen möchte ist,
können wir mal weg von diesem Kissen gehen?
Das ja gut, aber du sagst ja ersticken, weißt du?
Ja, aber
also vielleicht, was ich mir jetzt gerade ausmale, ist so ein Bild, wo es vielleicht eine spontane Tat war von Tobias und er quasi die Kleidung, vielleicht waren die gerade dabei, was anderes zu machen, so als keine Ahnung was, und möglicherweise hat er dann die Kleidungsstücke einfach genommen und hat die gerade verschwinden lassen. Weißt du? Das ist jetzt gerade so meine Theorie.
Das kann sein, ja.
Ja.
Ja. Also da muss ich natürlich auch einräumen, dass ich nicht weiß, wie valide diese Information ist. Also Ersticken mit Kissen wurde als Todesursache immer wieder so geschrieben. Aber ich weiß auch nicht, ob man das trennscharf unterscheiden kann, ob es jetzt ein Kissen war oder, wie du sagst, ein Kleiderberg. Ne? Ja. Was dann auch wieder ein improvisiertes Kissen wäre tatsächlich. Ja. Auf keine Ahnung. Aber ich finde auch diese Art der Tötung, dass das auch irgendwie eine Aussage trifft. Ne? Mhm. Und ich kann mir dann da auch so ein bisschen vorstellen, in so einer Streitsituation vielleicht, dass sie den Konflikt weiter gesucht hat oder irgendwas klären wollte und er einfach sich diesem Konflikt nicht stellen wollte und sie einfach ruhig stellen wollte. Weißt du, irgendwas, ja. Also dass da vielleicht gar nicht unbedingt eine Tötungsabsicht in dem Moment hintergesteckt hat. Das würde dann aber auch, finde ich, zu diesem Szenario passen. Aber dieses Verdrehen der Tatsachen und irgendwie den Leuten sagen, spart mal den Streit bitte aus und erzählt mal eine ganz andere Geschichte, erzählt nicht, dass ich ihr nachgegangen bin, und dieses blonde Haar, was an diesem Loch im Zaun hing, wo sie durchgeschoben wurde, das finde ich schon sehr, sehr in seine Richtung zeigend. Ne?
Auch, dass er
dann im Endeffekt sich von ihrer Familie distanziert, dass er dann auch für weitere Befragungen nicht mehr zur Verfügung steht.
Das ist schon sehr komisch.
Fun Fact, wie gesagt, er wollte den Kontinent nicht mehr betreten, weil so viel Schlimmes passiert ist. Er lebt mittlerweile mit einer australischen Frau in Australien.
Aha.
Also dieser Schock hat nicht so lange vorgehalten. Und er hat dann auch irgendwann mal, er hat ein Interview gegeben. Er hat seinen Nachnamen geändert, um nicht mehr so gefunden werden zu können nach dieser Sache, weil der Fall eben auch in Australien recht bekannt war. Der wurde dann irgendwann wieder hochgekocht nach seinem Umzug nach Australien, hat eine investigative Journalistin ein Buch darüber geschrieben. Wer hat Simone getötet oder so heißt das.
Ja.
Und er wollte damals die Veröffentlichung stoppen lassen. Und ich finde, das spricht schon auch sehr stark für sich, dass er versucht hat, dieses Buch zu torpedieren, das einfach sich darum drehen soll, rauszufinden, wer seine Ex-Freundin irgendwann mal ermordet hat. Ne? Er ist allerdings gescheitert, das Buch ist veröffentlicht worden. Und er hat dann im Zuge dessen einfach ein Interview gegeben, so einer australischen Zeitung, wo er dann von seinem Luxusleben am Strand als Surfer erzählt hat, also auch so total skurril. Da wird dieses Buch veröffentlicht, er wird von der australischen Presse besucht und wird befragt, wie so seine Gefühle dazu sind und ob er noch an seine tote Ex-Freundin denkt, ob er das noch irgendwie verbindet, und macht eigentlich nichts anderes, als mit seinem neuen Familienglück und seinem Wohlstand zu prahlen. So, das fand ich halt auch so.
Das ist ganz komisch.
So, auch so gegensätzlich zu diesem pathetischen über die Verschwundene sprechen, als sie verschwunden war. Ne? Also so.
Ja, also ich sag mal, dieses Outgoing-Verhalten, das finde ich halt so ein bisschen komisch dabei. Ne? Also auf der einen Seite zu sagen, ich schließe mich, ich möchte vielleicht auch Abstand halten von der Öffentlichkeit, ich möchte nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, ich ändere meinen Namen und so weiter und so fort. Dass er dann später nach Australien wieder zieht, finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Vielleicht hat er sich in das Land verliebt. Aber halt dann zu sagen, okay, jetzt mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich vorhatte, nämlich ich gehe in die Öffentlichkeit, aber dann quasi mit einem neuen Image, das ist halt so seltsam eigentlich.
Ja, vor allem, weil es da, wie gesagt, konkret darum ging, dass diese Journalisten ihn eben nochmal befragen wollten, konkret den Fall betreffend. Fand ich sehr, sehr unpassend. Also ich hätte dann, weiß nicht, an seiner Stelle vielleicht einfach gesagt, ich möchte da nicht mehr drüber sprechen, das ist lange her. Ich bin jetzt verheiratet, ich habe ein neues Leben, das kann einem ja niemand verübeln. Aber im gleichen Zuge dann zu sagen, ja, ich will da nicht drüber sprechen. Ich habe jetzt ein ziemlich geiles Leben übrigens. Ich bin, keine Ahnung, also das hat ein Geschmäckle, ne?
Mm, absolut.
Und wie gesagt, zumal er eben auch nie wieder mit ihrer Familie irgendwie interagiert hat, die natürlich sich bis heute fragt, was passiert ist. Und deswegen habe ich ja eben auch gesagt, das ist für mich so ein Fall, der im Prinzip gelöst ist, auch wenn er nicht gelöst ist, weil ich einfach...
Gibt es irgendein Alternativszenario? Also irgendwas, abgesehen von diesem einen Typen, der diesen Spruch gelassen hat, irgendein anderes Gerüst, ein Theoriekonstrukt, was so irgendwie kursiert oder so?
Ja, also es könnte natürlich, wie gesagt, trotzdem der Typ gewesen sein, mit dem man es letzten Endes doch nicht in Verbindung bringen konnte. Denn ein Detail habe ich unterschlagen, ja, was durchaus ein bisschen in dessen Richtung noch zeigt. Der hat 2 Tage nach dem Verschwinden von Simone seinen Platz auf dem Zeltplatz gewechselt, mhm, und ist dann auf einen Platz gezogen, von dem aus er freie Sicht auf dieses Boccia-Feld hatte. Mhm. Und das ist ein komisch, also wie gesagt, die Polizei konnte ihn nicht mit diesem Mord in Verbindung bringen, aber warum dieser Umzug, und das wäre ja auch vielleicht so ein bisschen so ein Ding, dass er als Mörder dann freie Sicht auf sein Werk oder auf sein Opfer nochmal haben würde. Ne? Da ist dann die Frage, wer wäre die zweite Person gewesen, die ihm geholfen hätte, diese Leiche durch dieses Loch zu hieven. Ne? Weil die Polizei ist sich sicher, da müssen 2 Leute geholfen haben.
Das denke ich auch.
Das könnte dann jemand gewesen sein, der blond gewesen wäre. Da hätten wir dann das Haar vielleicht wieder erklärt. Ne?
Aber das Problem mit der zweiten Person, das ist ja auch bei dem Tobias-Szenario.
Ja gut,
es sei denn, die sind beide aktiv durchgeklärt hat, und da sind wir wieder bei dem Theorieansatz, den ich eben
hatte. Ja, oder da sind wir vielleicht auch bei der Schwester.
Oder bei der Schwester, aber was hat Jens Martin dann gemacht?
Ja, das weiß man nicht, aber vielleicht hat Jens Martin, vielleicht ist Tobias ihr nachgegangen, oder meine Theorie ist tatsächlich, Tobias ist ihr nachgegangen.
Ja.
Es ist da zu irgendeinem Zwischenfall gekommen. Jens Martin und seine Schwester haben da irgendwo am Wagen am Zelt gewartet. Vielleicht ist Jens Martin dann irgendwie schlafen gegangen. Tobias hat seiner Schwester gebeichtet, was passiert ist, und die gemeinsam haben die Leiche entsorgt. Hm. Also, wen würdest du denn fragen, wenn du eine Leiche entsorgst? Gut, du würdest mich anrufen, aber... Und ich würde dir helfen.
Ihr habt nichts gehört.
Natürlich gibt es noch Option Nummer 3. Also es gibt natürlich Tobias und seine Schwester.
Ja.
Es gibt diesen frauenfeindlichen Herren auf dem Campingplatz. Ne?
Ja, dazu wollte ich auch noch
was sagen. Und es gibt natürlich wirklich dann noch die Möglichkeit,
ja,
dass tief im Outback von New South Wales ein nicht entdeckter Serientäter mit Kissen nachts über die Campingplätze zieht,
ja,
und wehrlose deutsche Touristinnen unter Palmwedeln versteckt, nachdem er sie mit dem Kissen erstickt hat.
Aber trotzdem muss man dazu sagen, diese Sache mit den Palmwedeln, das ist wirklich, wenn du sagst, dass es eigentlich so ein Hinweis darauf ist, dass es so ein eine gewisse Beziehung gegeben hat.
Zumindest wird das häufig in diese Richtung interpretiert. Ne?
Ja.
Es kann natürlich auch andere Gründe geben, warum man eine Leiche verstecken möchte.
Genau, weil vielleicht nichts anderes gerade da war, ja, oder so. Was ich sagen möchte ist, es ist ein Campingplatz. Da ist immer viel Bewegung. Mhm. Es gibt Leute, die anreisen. Jeden Tag passiert immer irgendwo irgendwas. Das lebt davon. Das gehört einfach mit dazu. Es ist, glaube ich, auch nicht unnormal, dass jemand den Platz wechselt, weil er vielleicht irgendwelche ganz normalen Wünsche hat. Er hat Bedürfnisse an den Platz, vielleicht eine Nähe zu so einem Waschraum oder irgendwie sowas. Oder eine bessere Aussicht grundsätzlich. Oder was auch immer. Vielleicht ist es der gewohnte Platz, den er sonst hatte. Auch das ist jetzt erstmal nicht untypisch. Was sehr speziell ist, ist dieses Wording, das er hatte. Die deutsche Nazi-Schlampe, oder was war das?
Ich habe die Nazi-Schlampe umgebracht. Ja,
das ist heftig, das ist heftig. Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Aus dem Nazi könnte man natürlich jetzt sagen, okay, das ist irgendwie ein Hinweis auf die deutsche Herkunft. Vielleicht ist das so gemeint, so als dummer Spruch. Woher kommt dann dieses zweite Wort? Ist das einfach nur eine plumpe, dumme Beleidigung?
Weil das wahrscheinlich
oder hat das wirklich so eine sexuelle Komponente, wovon wir nichts wissen?
Oder das war einfach seine generelle Sichtweise auf Frauen. Wie gesagt, der war ja einschlägig vorbestraft.
Genau, so. Und das ist halt so, das wollte ich zu ihm noch sagen. Also dieses Wording, das lässt ja zumindest auch noch gewisse Rätsel auf. Und das nächste ist, was ich sagen möchte, ist, dass es gerade durch diese Fluktuation am Campingplatz, also für mich nicht absurd ist, dass da irgendwelche anderen Leute unterwegs waren, die vielleicht zu so einer Tat auch in der Lage sind.
Und die hatten auch Kissen.
Die hatten auf jeden Fall Kissen.
Nein, was ich dazu noch sagen möchte, ist auf jeden Fall Folgendes. Du hast natürlich recht, dass man diesen Menschen nicht außer Acht lassen sollte. Mhm. Und natürlich könnte der auch die Leiche unter einem Palmwedel versteckt haben.
Ja.
Aber man muss sich doch fragen, welchen Grund hat es, eine Leiche zu verstecken? Du versteckst eine Leiche, wenn das Auffinden der Leiche, also alleine das Auffinden, dich mit ihr in Verbindung bringt. Mhm. Also wenn du jemanden tötest und du weißt genau, wenn die gefunden wird, nichts deutet auf mich, dann musst du dir nicht die Mühe machen, sie zu verstecken. So. Das würde also nur jemand tun, der von dem bloßen Auffinden befürchten muss, dass die Ermittlungen in seine Richtung gehen. Mhm. Und das musste dieser Typ nicht. Und wenn er es sich die Mühe gemacht hätte, sie zu verstecken, dann wäre es ein relativ nicht smarter Schachzug, dann rumzulaufen und zu sagen, ich habe die Nazi-Schlampe umgebracht. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt, aber ein nächstes Rätsel ist für mich eigentlich die Sache mit diesem Loch. Denn auch da muss man sich mal überlegen, sagen wir mal, gesetzt im Fall, du kommst auf die Idee und möchtest dort jemanden verstecken, dann machst du das Loch doch irgendwie in der Höhe, wo du gut durchkommst.
Das existierte schon.
Okay, und dann haben wir das Problem mit der zweiten Person.
Die Schwester. Also es gibt so halb neue Entwicklungen in dem Fall, die ziehen sich aber auch schon seit Jahren hin. Also es gab wohl, man hat wohl dieses Haar mit neuer Technologie nochmal ausgewertet. Man braucht mittlerweile nicht mehr unbedingt die Haarwurzel, um DNA-fähiges Material zu entnehmen. Mhm. Und man wollte dann auch die einzelnen Verdächtigen nochmal einbestellen, Material von denen nehmen und das dann damit testen. Das sollte 2020 stattfinden, dann ist aber etwas passiert, was Corona, du weißt. Und dann ist es seitdem immer wieder verschoben worden durch die verschiedenen Lockdowns und es gab noch keinen neuen Testtermin nach den Lockdowns. Ja, aber
mittlerweile ist die Geschichte mit Lockdowns
mittlerweile auch schon, ist Corona schon ein bisschen länger her, ja. Und es ist immer noch nicht getestet worden, aber vielleicht birgt das noch die Chance auf irgendwie zeitnah etwas Licht im Dunkeln.
Ja, also wenn es jetzt wirklich Tobias DNA sein sollte, dann ist es ja klar eigentlich, was da los ist.
Ja.
Ja. Okay. Ja.
Das ist jetzt.
Das ist eigentlich der Moment, wo wir gespannt sind, was ihr so für Theorien habt. Habt ihr welche?
Daniel hat da extra ein Mikrofon stehen. Wenn einer von euch sich irgendwie äußern möchte oder den inneren Sherlock rauslassen, dann ist jetzt genau der Zeitpunkt dazu gekommen.
Ich gehe mal so unauffällig hier runter. Wenn es denn Freiwillige geben sollte.
Da sehe ich was in der Mitte. Das ist eine zarte Meldung in der dritten Reihe.
Ich bin jetzt total geblendet von dem Licht. Wo denn? Hier vorne?
Okay. Daniel, ja? Soll ich dir noch was zu trinken holen?
Nee, ich hab noch, danke schön. Danke.
Also für mich spricht das alles für eine Beziehungstat. Allerdings ist, was ich hier sagen würde, ist, hier fehlen mir wichtige Informationen, und zwar dieses Ersticken. Da wurde nichts für Fasern gesagt. Man kann auch mittlerweile Fasern im Mund nachweisen. Und da hätte man ja sagen können, ob es jetzt das ominöse Kissen war. Oder irgendwas anderes.
Ja, da immer von einem Kissen gesprochen wurde, explizit, gehe ich davon aus, dass da Fasern, vielleicht sogar Daunen irgendwie gefunden wurden. Also ich glaube halt wirklich, dass es ein Kissen war, das wurde immer so explizit genannt, das lässt wenig Spielraum für Improvisationen oder so.
Also meine ganz komische Theorie ist, Simon ist zurückgekommen.
Oh, Entschuldigung.
Der Herr hatte gewisse Emotionen, die aufgeladen werden mussten, weil es zu einem weiteren Streit kommt. Und Ersticken ist ja auch eine sehr aktive und nahe Tat. Und wenn wir dann blondes Haar haben und eine Schwester ist, die mit Simon in einem Zelt schläft, würde sie quasi direkt zur Mittäterin werden, weil sie ihn wahrscheinlich nicht aufgehalten hat oder nicht aufhalten konnte. Und danach setzt ja oft verschiedene Emotionen ein, dass man jetzt etwas wegmachen muss und man ist der Einzige, der davon weiß. Und dann spinnt man zusammen eine Geschichte.
Das könnte natürlich auch, du hast das jetzt gerade so in den Raum geworfen, das stimmt natürlich. Simone und die Schwester haben sich das Zelt geteilt. Es kann auch sein, Simone ist nach Hause gekommen. Der Streit hat sich dann auf die Schwester ausgeweitet und die hat das Kissen benutzt. Ich meine, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe jetzt immer Tobias so als Täter im Hinterkopf gehabt, aber natürlich, warum soll er nicht letzten Endes seiner Schwester geholfen haben, die Leiche zu entsorgen, wenn sie sich vergessen hat, warum auch immer.
Da ist halt wirklich, da kann jeder der Täter gewesen sein. Einmal die emotionale Seite und einmal die natürlich geschwisterliche Seite. Ich meine, ich werde meinem Bruder jetzt keinen Mord vertuschen. Potenziell doch. Aber das ist dann wahrscheinlich immer auf die jeweilige Geschwisterdynamik anzusehen. Was ich noch ganz interessant gefunden hätte, wenn man die Sprechweisen von Tobias verglichen hätte. Wie spricht er von seinem neuen Leben? Wie hat er damals von Simone gesprochen? Das hätte ich sehr interessant gefunden, ob er wieder dieses Gestellste hat oder ob er sehr frei geredet hat.
Das ist ein interessanter Punkt, finde ich.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja.
weil so kann man ja vielleicht potenziell herausfinden, ob er irgendwas verdrängen wollte oder etwas sich aufbauschen musste, um irgendwas rauszukriegen oder zu sagen oder besonders emotional wirken wollte.
Ja, ich habe das Interview von ihm, was in der Zeitung dann erschienen ist, das war natürlich dann auf Englisch. Die Sachen, die zu ihrem Verschwinden, die man hier in den deutschen Medien bekommen hat, die waren dann oft von ihm deutscher O-Ton. Und da weiß man natürlich auch nicht, was ist dann irgendwie lost in translation, wenn man jetzt seine englischen Interview liest und das dann jetzt für sich selber wieder übersetzt. Ne? Hat er das so gesagt? Gab es da Interpretationen vom Reporter vielleicht? Wurden da Sachen umgeschrieben? Aber das stimmt, das wäre an sich interessant gewesen. Aber worum es mir geht, ist halt eigentlich nur, deswegen sage ich, der Fall ist für mich gelöst. Ich glaube, dass der Täter in dieser Gruppenkonstellation zu suchen ist. Und ich glaube nicht, dass das ich glaube nicht, dass das der Kissenbürger von Lismore ist.
Warum guckst du mich beim Kissen immer so an?
Weil du mich wahnsinnig gemacht hast mit dieser Theorie, dass ein Kissen eine gängige Waffe sein könnte.
Aktion, Reaktion. Ich reagiere nur darauf, was du erzählst. Okay. Aber ich finde, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass wir dieses Streitthema gar nicht kennen so richtig. Also grundsätzlich alle Streitthemen. Weil daraus könnte man ja so ein Motiv rekonstruieren.
Also dadurch kann man auch die Dynamik jeweils wiederherstellen. Ich habe aber auch gehört, dass dieses Undoing tatsächlich von Leuten gemacht wird, zum ersten Mal morden. Nicht nur in intimen Beziehungen, sondern auch von Leuten, die zum allerersten Mal gemordet haben. Und da würde das erklären, dass die Kleidung weg ist, weil vielleicht hat man sich eine Trophäe mitgenommen. Diese zwei Möglichkeiten sind jetzt in meinem Kopf. Es gibt einmal den großen Unbekannten und einmal wird diese Dreierkonstellation. Aber ich tendiere eher zu dieser Dreierkonstellation.
Ja, also das Streitthema in dieser Zeit, es scheint da einfach generell in dieser Beziehungsdynamik irgendwie Probleme gegeben zu haben. Wenn sie schon in ihrem Tagebuch schreibt, dass er quasi die komplette Reise mit ihr nicht spricht. Ne? Also klar kennen wir dann das Thema nicht. Aber es scheint ja da einfach zu generellen Verstimmungen gekommen zu sein. Vielleicht hat die Beziehung dann nach 6 Jahren auch schon irgendwelche Auflösungserscheinungen gezeigt. Vielleicht war die Reise ja auch nochmal gedacht als wir entfliehen dem Alltag und raufen uns nochmal zusammen, aber ist dann auf engstem Raum gefangen und merkt vielleicht, dass die Auflösungserscheinungen doch größer sind als gedacht. Ne? Da hinten ist das Mikrofon irgendwo unterwegs, habe ich gesehen.
Ja, ich weiß nicht, bin ich zu hören?
Ja, super. Sehr gut
zu hören. Ich höre mich jetzt etwas anders.
Das ist ganz normal. Sich dran in der
Zeit. Also für mich ist die Sache einfach einfach. Ich bin der Meinung, dass tatsächlich der Tobias der Täter ist, weil es spricht dafür, dass Sophia noch gelebt haben muss, als sie durch dieses Loch geklettert ist, weil nämlich eine Leiche durch ein Loch zu schieben, wenn wir jetzt uns vorstellen, das ist rund, ist eigentlich mit 2 Leuten nicht möglich, sie ohne Verletzungen oder irgendwelche anderen Blessuren, die von dem Zaun entstehen, da durchzukriegen. Und von daher gehe ich davon aus, das ist meine Theorie, dass Tobias hinter seiner Freundin hergelaufen ist, ob er sich ein Kissen mitgenommen hat. Lass uns mal dahingestellt sein. Aber ansonsten spricht sehr viel für mich dafür, dass die beiden sich halt eben da zu einem Poststreittäter-Tät auf diesem Feld getroffen haben oder treffen wollten oder sie da hingegangen sind und er sie dann da umgebracht hat.
Poststreittäter-Tät finde ich sehr, sehr schön umschrieben. Darauf sollten wir gleich eintrinken. Ja. Hier in der Daniel, hier.
Ja.
Die holde Mikrofonfee
hier vorne? Sofort, ja, ja. Ja, kein Problem. Ich mache das doch. Jeder Gang jetzt schlank. Ne?
Könnte vielleicht auch sein, also zumindest mein Gedankengang. Die beiden haben sich gestritten. Er hat diverse Wörter gesagt, sich danach gedacht, okay, sie ist weggegangen. Fuck, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel. Hinterhergegangen. Sie ist durch diesen Zaun geklettert. Er hinterher. Sie haben sich dort gestritten. Du hast vorhin gesagt, der ganze Campingplatz war genervt, hat alles mitbekommen. Es war ziemlich laut.
Ja. Ja.
Genau. Er hat gemerkt, okay, es hat überhaupt keinen Sinn, hier weiter zu diskutieren. Ich gehe zurück. Sie ist dort geblieben, vielleicht um sich abzuregen. Und dieser andere, der Vorbestrafte,
ja,
hat es vielleicht mitbekommen, ist dann hin, hat sich gedacht, okay, das ist vielleicht meine Chance. Vielleicht fand er sie auch ganz spannend. Macht sich vielleicht an sie ran, hat sexuelle Hintergedanken. Ah, sie so, weist ihn ab.
So Retter in der Not mäßig.
Ja, vielleicht auch. Na, sie weist ihn ab.
Schlechten Tag gehabt.
Ja, richtig. Ja.
Er ist total frustriert, weil er scheint ja auch von sich selbst überzeugt zu sein und auch ein Frauenhasser, also so nach dem Motto, okay, wie kann mich hier eine Frau abweisen, wie kann sie es wagen, und ist dann vielleicht zurück zu seinem Wohnwagen, hat ein Kissen geholt, was ja dann doch auch da gewesen wäre, vielleicht gedacht, okay, ein Messer schreit vielleicht, und ist wieder zurück und hat sie tatsächlich vielleicht dann doch mit dem Kissen erstickt.
Das kann ich mir sogar relativ gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also, dass er das mitbekommen hat und dann irgendwie wie so der Ritter in der glänzenden Rüstung kommen wollte und so, hier kommen, was denn los, lass mal reden, und vielleicht sich erhoffte, dass da was passieren könnte, ja. Wir haben auf jeden Fall gelernt, wir sollten alle sehr vorsichtig sein, wenn wir Menschen mit Kissen begegnen.
Auf jeden Fall. Ich finde,
das Kissenverbot sollte geprüft werden. Ja,
das finde ich auch. Kissen sind ein Problem heutzutage.
Ich denke, es könnte halt auch passen, dass er danach geprahlt hat, weil er ja so ein Frauenhasser ist, dass er sich damit gerühmt hat, weil das für ihn ja quasi dann auch wirklich eine Ruhmestat quasi ist, sein Ego oder seinen Mann hier quasi durchzusetzen und dann auch zu sagen, okay, ich war
das besser zu fühlen. Vor wem hat er eigentlich geprahlt? Wem hat er das denn erzählt?
Irgendwelchen Leuten auf dem Campingplatz, mit denen er öfter meint. Was zu der Theorie tatsächlich passen würde, ehrlich gesagt, die ist mir noch nie gekommen so, aber man hat das ja oft, dieses Phänomen, dass Männer mit eher schwach ausgeprägtem Selbstbewusstsein Frauen ansprechen, abblitzen und dann dieses Abblitzen quittieren mit, du Schlampe. Also so, ne? Und das, dann würde auch wieder dieses Wording passen, die deutsche Schlampe, so, also dass er sich da in seiner Ehre gekränkt gefühlt hat, weil sie ihn halt abblitzen lassen und da irgendwas passiert ist.
Die haben sie einfach auch nochmal abwertet mit dieser Aussage, quasi ihren Tod und ihre Person nochmal degradiert.
Jetzt mach mir hier meinen Tobias nicht madig. Ich bin doch der Mann.
Entschuldigung.
Okay. Dankeschön. Gibt es noch weitere? Reichen wir direkt mal weiter. Danke.
Ich habe zwei Fragen. Zum einen, wie weit war die Leiche von diesem Loch im Zaun entfernt? Weil wenn die Leiche nur durchgeschoben wurde, kann man sie ja nicht, durchwerfen. Ja. Das funktioniert ja nicht.
Ich habe keine genaue Abmessung. Ich habe so ein Foto gesehen, wo quasi der Zaun eingezeichnet war und der Fundort letzten Endes. Und da ist so Gebüsch in der Nähe noch dazwischen. Und von dem Maßstab aus, das war so ein Luftfoto von dem Campingplatz, und von dem Maßstab ausgehend, wenn man jetzt so die Zelte und die Campingwagen sieht und deren Größe ungefähr als Maßstab nimmt, dann würde ich sagen so 20 Meter.
Ja, das funktioniert ja dann schon nicht.
Ja,
also dieses reine Durchschieben.
Nee, man hätte die durchschieben müssen, hinterher steigen und
genau.
Dann...
Genau. Ja. Weil das würde ja dann auch dafür sprechen, dieses Undoing zu betreiben, dass man ebenfalls durch dieses Loch durch muss, um das zu vollziehen.
Ja.
Des Weiteren müssten ja dann auch Fasern an dem Zaun von anderen Kleidungsstücken gefunden worden sein.
Da wurden Fasern gefunden, die man wohl Kleidung von Simone zuordnen konnte. Wie das gegangen sein soll, weiß ich nicht, weil die ja verschwunden ist.
Genau.
Also wahrscheinlich hat man von den verdächtigen Leuten Faserproben genommen, hat gemerkt, okay, das matcht mit niemandem, das muss dann ihre Kleidung gewesen sein.
Okay.
Und das einzig Verwertbare darüber hinaus, was man gefunden hat, war eben dieses einzelne blonde Haar. Was dafür spricht, dass dieses Loch vielleicht relativ weitläufig war, sodass man da jetzt nicht unbedingt irgendwie hängen geblieben ist und das eher ein dummes Missgeschick war, dass da überhaupt Spuren hinterlassen wurden.
Wobei also, dieses Haar ja auch nicht unbedingt zielführend ist, weil wenn jemand eng miteinander in einem Zelt schläft oder mit einem Partner...
Klar, das kann an ihr gehangen haben. Das kann aber auch schon natürlich eine Woche vorher da gehangen haben. Nee, ja. Das wäre dann wahrscheinlich im Regen, aber es muss nicht von dieser Tat gekommen sein. Okay. Ne? Ja, das stimmt.
Okay, weitere Theorien? Da hinten noch irgendwas? Nee, ne? Okay, also dann ist schwierig, ne? Sehr schwer.
Ja, ich bleib trotzdem bei meiner Theorie, dass das sich in dieser Beziehungsdynamik die Antwort findet, und ich will da jetzt bei bleiben.
Also es ist halt einfach am wahrscheinlichsten, ne? Ja. Diese letzte Info von dir, dass du sagtest, dass man halt eben diese Kleidungsfasern da gefunden hat, deutet ja zumindest darauf hin, dass sie eben, ob lebendig oder eben nicht, dort mit der Kleidung durch ist.
Das, deutet so, ne? Darauf
das ist ganz hin, wichtig, nochmal festzuhalten, dass alles, Entschuldigung, die Entkleidung sozusagen erst in diesem Boccia-Bereich stattgefunden
wenn
hat.
Wenn die Fasern von ihr sind, ja.
Wenn die Fasern von ihr sind, ja.
Ja. Es deutet darauf hin, dass irgendwer da durchgestiegen ist und Fasern hinterlassen hat, dessen Kleidung nicht untersucht werden konnte. So, ob jetzt sie das war, höchstwahrscheinlich. Und dann hast du natürlich recht, hätte die Entkleidung dann da vor Ort stattgefunden. Und das hätte dann, wie haben sie es genannt, ich habe das Post... traumatische Täter, egal, okay, so, das hätte auch immer das sein können. Ja, das waren unsere zwei Fälle für heute.
Ist jetzt irgendwie total unbefriedigend, weißt du?
Es ist total unbefriedigend.
Wir hätten die eigentlich andersrum machen müssen.
Nee, ich wollte das genau so, ja. Weil ich so diese...
Jetzt kann hier keiner gut schlafen.
Ich wollte alle mit dem schlechten Gefühl nach Hause schicken und... Nein, ich wollte diese Zuschauer O-Töne so als Endpunkt oder so als Stück Endpunkt haben irgendwie. Keine Ahnung, ich finde es relativ schwierig, wenn wir so Radiofolgen aufnehmen, machen wir das ja auch immer so, dass wir uns im Studio treffen und zwei Folgen aufnehmen, also über zwei Fälle sprechen mit einer kurzen Pause dazwischen. Und ich finde es allgemein immer relativ schwer, nach einem Fall auf den anderen umzuswitchen und dann über zwei innerhalb von kurzer Zeit zu sprechen.
Ist es, ja.
Und ich wollte irgendwie den, der so in sich geschlossen ist, zuerst haben, um dann die Spekulation an zweite Stelle zu setzen, weil ich dachte, dass das setzt dann nochmal so ein bisschen neue Energien frei.
Nee, ist auch richtig so. Ja, was soll man dazu sagen? Also nach so einem Fall, wenn wir darüber sprechen, mir geht es jedenfalls auch immer so, dass ich, wenn wir irgendwie eine Folge aufnehmen oder wie auch immer, dass man dann das auch erstmal sacken lassen muss. Ne?
Voll.
Also das beschäftigt einen dann schon, man nimmt das irgendwie eine Weile mit, macht sich seine Gedanken. Bei dem Fall Prediger zum Beispiel, das habe ich dir auch mal erzählt, das war dann super unheimlich danach irgendwie, weil mich das so, oh, ich hatte richtig Gänsehaut und musste den Müll rausbringen, ne? Da hat es sich richtig verfolgt gefühlt und das war wirklich seltsam, ne? Weil es einem so mitgenommen hat und manchmal ist das einfach so, ne? Das macht schon was
mit dem. Ihr kriegt das ja naturgemäß nicht mit, aber wir reden dann natürlich einfach jeden Tag über den Podcast und über die Themen, ne? Und es ist dann halt wirklich auch so, dass dann irgendwie Daniel dann noch immer mit irgendwelchen Theorien um die Ecke kommt und ich habe das gegoogelt und das hier habe gefunden und keine Ahnung. Also man steigert sich da teilweise ganz schön rein in manche Fälle, gerade in so Cold Cases. Prediger war so ein Fall, wo ich mich extrem reingesteigert hatte. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Cold Case.
Einer meiner Liebsten.
Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer...
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja. Ihr wart ein sehr, sehr cooles Publikum. Wir sind ja immer noch blutige Anfänger, zweites Mal jetzt auf der Bühne, wie ich eben schon erwähnt habe. Und es ist immer noch total surreal, irgendwie auch heute auf der Zugfahrt, dieser Gedanke, heute Abend vor irgendwie einer coolen Menge zu sitzen und was zu erzählen. Und man hat da so ein bisschen wackelige Knie, ehrlich gesagt, auch vorher, weil man auch nie weiß, wie es ankommen wird. Aber ihr habt es uns sehr, sehr leicht gemacht heute Abend. Das war sehr schön, vielen Dank. Und
es gibt da hinten so ein Gästebuch, da können sich immer die Künstler eintragen. Ich finde, hier fühlt man sich richtig zu Hause und ihr habt dazu beigetragen. Vielen Dank dafür.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, wir dürfen irgendwann wiederkommen. Wie gesagt, das war immer... Das ist was ganz Besonderes für mich, hier zu sein, nach 25 Jahren nochmal. Vor 25 Jahren war es ein, in meiner Erinnerung, grottenschlechtes Theaterstück meiner damaligen Realschultheater AG. Der zuständige Lehrer ist heute nicht hier. Ich hatte ihn eingeladen, aber er kann nicht, deswegen kann ich das so offen sagen. aber das hier hat das wieder revidiert und ich wollte einfach nochmal in diesem Haus auftreten dürfen und ich finde es total geil.
Ich finde es auch cool. Und das haben ja vielleicht nicht alle von euch mitbekommen. Wir haben vorhin Backstage herausgefunden, dass hier unter anderem schon mal Götz George auf der Bühne war. Ist auch der Hammer, oder nicht?
Also, hoffentlich kennt ihn überhaupt. Also der ist ja also so die, alle unter 30 jetzt so, hä? Hey, wer ist das?
Warte mal, bei GZS denn?
Nein,
In diesem Sinne, was soll man noch mehr sagen?
Ja, was soll man noch mehr sagen? Also ganz, ganz ehrlich, dieses Jahr noch zweimal live vor uns. Einmal 2.11. in Hamburg, Hafenrundfahrt mit True Crime. 13.11. Krombacher Brauerei, unser dritter Podcast-Geburtstag. Das werden coole Sachen, aber das hier ist so echt mein Highlight.
Ich finde es auch richtig cool.
Weil auch Götz George hier schon, der war nicht bei GZSZ.
Und Boris?
Ich habe den Namen vergessen, ich habe den eben so oft, ich weiß es nicht, man muss sich gleich mal die Story gucken.
Ja, okay.
Aber wir freuen uns, wenn wir bekannte Gesichter wiedersehen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben schon für die anderen Sachen auch schon Karten. Ihr seid absolut wahnsinnig, aber ich habe euch auch ein bisschen lieb dafür, das ist cool, Dankeschön.